Game Awards sind eine Größe. Seit 2015 werden die wichtigsten Preise der Videospielwelt verliehen. Eigentlich die Oscars der Videospielwelt, wenn man das so sagen möchte. Allerdings ist der Hauptpunkt bei den Game Awards oder das, worauf sich die meisten Leute auf jeden Fall freuen, meistens die Trailer Reveals. Das ist das, worauf alle warten und jeder denkt sich, okay, welches Spiel kommt? Mein Spiel, auf das ich seit Jahren warte, endlich wird es angekündigt, weiß ich, wann ich es endlich spielen kann oder muss ich wieder 5 weitere Jahre drauf warten? Das sind die Game Awards und wir haben sie uns gemeinsam angeschaut und mit mir, wir meine ich, ich und meine lieben Gäste. Erstmal der liebe Micha, schön, dass du da bist.
Hallihallo, freut mich sehr.
Es freut mich auch sehr, dass du dabei bist. Und die Chefredakteurin von der Mein MMO, Leia. Hallo.
Hi.
Und der Chefredakteur von GameStar muss natürlich auch dabei sein, Heiko.
Hallo.
Wir haben vorhin gemeinsam eine Watchparty gemacht für die Game Awards und werden jetzt die Game Awards einranken in einer Tierlist, um zu schauen, was denn unsere Highlights waren während dieser Show. Von dir wissen wir es schon ein bisschen, Micha, wie du die Game Awards wahrgenommen hast. Aber was war denn euer erster Eindruck, als ihr die Game Awards angeschaut habt? Wart ihr zufrieden damit, Leia?
Also ich habe heute Nacht geschlafen, ich habe nicht die Nacht durchgeguckt, dafür hatten wir heute die Watchparty, da habe ich dann heute Morgen erstmal so die ganzen Ankündigungen durchgescrollt und habe schon gedacht, so beim Durchscrollen, jo geil, schon ein paar coole Sachen mit dabei. Mhm. Es gibt auf jeden Fall ein großes Highlight für mich, über das wir noch ein bisschen genauer sprechen werden. Ich spoilere es jetzt noch nicht, aber wer meine MMO gelesen hat, der weiß es eigentlich schon, oder das, aber... Es gab auf jeden Fall eine Sache, über die habe ich mich sehr gefreut.
Ja.
Und bei dir, Heiko?
Ich war ja gestern Abend sehr lange dabei, gestern Nacht sozusagen. Ich glaube, ich war um so 2:15 daheim und habe gesagt, nee, jetzt nicht weiterschauen. Ich muss morgen Vormittag wieder hier sein. Ich gehe jetzt erstmal ins Bett. Und als ich dann hatte ich ja ganz viele liebe Kollegen dann, wir hatten auch viele Inhalte vorbereitet. Das heißt, ich musste gestern ja sehr stark aufpassen, was ich sage, weil ich ja schon sehr viel wusste. Wir hatten sehr viele Previews vorbereitet und als ich heute Morgen dann nach dem Aufstehen auf GameStar.de geschaut habe, da hat sich das schon so ein bisschen nach Feiertag angefühlt, bin ich ganz ehrlich. Also die ganzen großen Geschichten, die wir hatten, das war schon sehr, sehr viel von den Themen her, sehr viele GameStar-Vibes, die man da gesehen hat. Und man hat auch sehr viel Freude in der GameStar-Community tatsächlich gesehen über die ganzen Ankündigungen.
Ja. Was ich sehr schön fand, ist, wir wissen ja, du hast es gerade schon gesagt, ne, oft schon im Vorfeld über Ankündigungen Bescheid und bei Berichterstattung vorbereiten zu können. Aber es gab dann trotzdem noch ein paar Überraschungen.
Ja.
Und wenn du dann morgens, so ging es mir, ne, weil ich kannte halt auch viele Themen schon grundsätzlich, aber wenn du dann morgens in der S-Bahn sitzt und halt schon mal durch die Nachrichten scrollst und dann siehst, es gibt ein neues Knights of the Old Republic, vom Game Director von Mass Effect, von Casey. Was? Warum erfahre ich das erst jetzt?
Nee, aber das, ja, Entschuldigung.
Also, richtig toll.
Das wusste
dann,
ich auch nicht, ja.
Und dann mache ich mit euch die Watch Party und wir sehen, wie heißt es? Barney the Badger?
Nee,
also, ne, noch.
Bradley the Badger.
Ja, Entschuldigung an alle Dachse da draußen. Richtig, Bradley the Badger. Also auch da wieder stecken halt nochmal so ein paar Sachen drin, die dich wieder überraschen und mit denen wir nicht gerechnet hatten. Also es ist immer wieder ein bisschen wie ein Weihnachten kurz vor Weihnachten. Manchmal ist es auch scheiße. Manchmal sind die Geschenke einfach nicht so gut. Wir haben auch schon Game Awards gesehen, die enttäuschend waren. Dieses Jahr, glaube ich, war das eine echt starke Show.
Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich glaube, da sind wir uns einig, dass es eine starke Show war. Was uns aber auch allen aufgefallen ist, es war eine sehr lange Show.
Also, ja.
So, das dachten wir uns alle, oh, jetzt so langsam kann es dann aber auch mal zu Ende kommen. Das liegt unter anderem natürlich auch daran, dass es halt nicht nur Awards sind, sondern ganz, ganz viele Trailer und ganz, ganz viel auch nur kurze DLCs, hier ein bisschen mehr, hier so ein kleiner Happen von allen Spielen gefühlt, die da irgendwie vorkommen wollen. Gefällt euch das oder würdet ihr sagen, es müsste eigentlich nur wieder reduziert werden?
Naja, der Fehler liegt ja so ein bisschen im System, wobei Fehler, es ist halt das Geschäftsmodell, ne? Wenn man halt so eine Awardshow macht, die sich zu großen Teilen daraus finanziert, dass halt Publisher sehr viel Geld bezahlen, um dort einen Trailer unterzubringen, dann nimmt man natürlich gern noch mehr Trailer rein, um noch mehr Geld zu verdienen. Und das ist ja zum Beispiel auch einer der Gründe, warum wir bei der Fing-Show sagen, wir wollen das redaktionell kuratieren, um da auch eine gewisse Dramaturgie drin zu haben. Das kann ein Geoff Keighley, auch durchaus aus guten Gründen nicht. Und dadurch hast du halt immer so Phasen, wo du dann merkst, okay, das sind jetzt Spiele, die musste er reinnehmen, die der Dramaturgie der Show jetzt nicht ganz so gut tun. Und dann gibt's immer mal wieder diese Ermüdungsphasen. Und das ist, kommen wir am Ende noch zu, das war tatsächlich auch dieses Jahr wieder so, wo ich sagen würde, auch was so, welche, wie hört die Show auf? Ja, wie fängt sie an? Was macht man in der Mitte? Da war aus meiner Sicht die Dramaturgie nicht ganz rund. Also mein Excitement, das ja eigentlich nach oben gehen sollte, das ging eher parallel und dann abwärts.
Ja, geht ihr denn d'accord mit dem Game of the Year Gewinner? Also ich meine, es war relativ klar, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass Claire Obscure sehr viele Preise abräumt und vermutlich auch den. Aber findet ihr es gerechtfertigt? Und ihr im Chat schreibt da auch gerne mal, beziehungsweise wir haben eine Umfrage für euch vorbereitet, ob ihr mit dem Game of the Year Gewinner zufrieden seid, ob ihr Claire Obscure einen würdigen Gewinner findet. Leia.
Ja, also das Game of the Year finde ich auf jeden Fall absolut gerechtfertigt. Ich habe selber, wie wohl viele unter uns, hab's gespielt, hab's geliebt, sofort auch verstanden, warum das mit so vielen Leuten klickt. Und ich glaube, es steht halt vor allem gerade für die Gaming-Branche an sich, wo sich gerade auch die Gaming-Branche hinbewegt. Wir haben ja viele Erfolge jetzt gehabt aus dem Indie- bis AAA-Bereich, wo hingegen dann die Giganten gerade mal so am Bröckeln sind. Und das ist für viele, glaube ich, tatsächlich gerade ein sehr positiver Wandel, also auch für Spieler und Spielerinnen selber. Aber ich höre auch, ich habe jetzt auch die vergangenen Monate viel auch mit Entwicklern und Entwicklerinnen gesprochen, die sich von großen Studios abgesplittet haben und dann in die AAA-Entwicklung gegangen sind, die auch sagen, für sie ist das einfach der bessere Weg und es macht ihnen auch mehr Spaß, so zu entwickeln. Und dieser Aufschwung, der gerade da ist und dass sich nicht mehr alles, wie es teilweise schon in den letzten Jahren, wenn man jetzt die Indie-Szene mal ausklammert, sehr formelhaft angefühlt hat. Ich glaube, das war für viele jetzt einfach so extrem erfrischend, dass es einfach auch, dass so viele Preise jetzt auch an das Game of the Year gegangen ist, ist, glaube ich, gerade einfach auch eine riesige Symbolik. Ich finde aber, sie hätten in einigen Bereichen nicht abräumen sollen. Es gibt so vor allem zwei Kategorien, die hätte ich lieber bei anderen gesehen. Also bestes Rollenspiel finde ich zum Beispiel fragwürdig, wenn du da halt auch gleichzeitig ein Kingdom Come mit dabei hast oder eben auch bestes Indie-Spiel, bestes Debüt. Warum müssen sie beides gewinnen? Und ich denke, da sind halt ein paar, es war halt ein unglaublich starkes Spielejahr und das hätte man vielleicht ein bisschen besser noch aufteilen können.
Ja. Das, ich habe vorhin schon gesagt, als wir uns davor besprochen haben, ob wir vielleicht das hier sagen müssten, man darf höchstens 3 Preise gewinnen oder 4 oder 5. Einfach damit mehr Spiele die Chance haben, auch nochmal gesehen zu werden und nochmal Anerkennung zu finden dafür, wie großartig sie sind. Weil es waren eben so viele tolle Spiele in diesem Spiel, ja. Und es war einfach, wie du schon gesagt hast, ein bisschen schade. Ich würde jetzt gleich mal die Regie bitten, den Tierlist-Maker einzublenden, damit wir euch zeigen können, weil wir haben es nicht geschafft, alle Spiele mit reinzunehmen, weil es so viele Spielankündigungen
nicht alle, nee,
gab. Aber wir haben uns auf, ich würde jetzt mal behaupten, für uns die wichtigsten und interessantesten geeinigt und auch noch ein paar Themen außerhalb von Spielen mit reingepackt. Und die werden wir gleich ranken. Währenddessen könnt ihr noch abstimmen, ob ihr mit dem Gewinner des Game of the Year Awards zufrieden seid. Ich gehe aber davon aus, dass es den meisten so geht. Heiko, warst du denn zufrieden mit Claire Obscure? Ja, oder?
Ja, ich hab's ja, bei mir ist der Witz, ich hab's 2024 auf der Gamescom gesehen und war da schon neugierig. Und ihr seht ja hier, ich habe hier einen Notizblock dabei. Und als ich da saß und habe das Spiel zum ersten Mal gesehen, ich mache mir normalerweise immer Notizen. Ich bin wirklich dann so fest verwachsen in meinem Stift. Und als ich dann aber die Präsentation von Claire Obscure hatte, ich habe das weggelegt. Ich habe gesagt, das funktioniert hier nicht. Und ich habe da schon gespürt, dass dieses Spiel einfach was ganz Besonderes ist, was emotional was mit dir macht. Und ich glaube, das ist einfach sehr, sehr vielen Menschen gegangen. Die haben bei diesem Spiel etwas gespürt, was sie vielleicht auch bei Computer- und Videospielen lange Zeit vermisst haben tatsächlich.
Ja,
ja,
und stimmt. Sven Winke, der Chef von Larian, der Vorjahressieger mit Baldur's Gate 3, hat es ja im letzten Jahr bei seiner Laudatio für Astrobot vorhergesagt, die letztes Jahr gewonnen haben. Die Gewinner in den nächsten Jahren werden nicht Spiele sein, die nur Monetarisierung wollen, die aus einer Fabrik kommen, ne, die nur darauf getrimmt ist, das Maximum an Profit abzuwerfen, sondern Spiele, die von Menschen mit Liebe gemacht werden können, die davon überzeugt sind und deren Passion das ist, das zu machen. Und genau das ist der Fall. Ne? Also ja. Er hat es vorhergesagt mit Clair Obscur, das damals ja noch keiner auf dem Zettel hatte. Also wir haben ja bis dieses Spiel dann tatsächlich rausgekommen. Also ich meine, du hast es mit als einer der Ersten in deiner Preview ja schon sehen können und dann schon gesagt, aber wir alle anderen so, ja, das juckt keinen. Ne, mit diesem komischen, surrealen Frankreich-Setting, kommt ja auch noch aus Frankreich, eh schon ein komisches Land und so. Ganz Spaß. Aber, ne, also war kein Spiel, was man auf dem Zettel gehabt hätte von Anfang an für ein Spiel des Jahres, aber als es dann da war und als man gesehen hat, wie toll es ist, ja, war es auf ein würdiger Nachfolger in dieser Kategorie auf jeden Fall.
Ja, und man hat ja auch gemerkt, wie sehr den Machern dieses Spiel am Herzen liegt. Also bei jeder Rede, die Reden, das ist uns aufgefallen, waren die längsten Reden.
Ja.
Also jede Rede, die von Clair Obscur-Machern gehalten wurde, war sehr lang. Aber sie haben es sich auch verdient und sie haben es wirklich gefühlt und sie waren sehr emotional. Und das war schön. Also das mochte ich sehr.
Sie wurden diesmal auch nicht von der Bühne musiziert.
Das stimmt.
Ja, weil das gab es ja auch schon bei den Game Awards, dass wenn eine Rede zu lange gedauert hat, länger als eine Minute hast du nicht. Und dann, ja, jetzt dank deiner Oma, aber und dann verschwind mal, genau.
Was auch noch vielleicht ein ganz interessant zu ergänzen ist an dieser Stelle, ist, dass sie ja tatsächlich, ihr Team ist so klein, dass sie es komplett einfliegen konnte. Ja. Es war ihr ganzes Team auf den Game Awards. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal mit Larian, was sind die denn mittlerweile, 450 oder so?
Ja. Da mal das komplette Team einfliegen.
Das ist auch das, was ich meine, ist so symbolisch für das, was allgemein gerade in der Gaming-Branche passiert. Und vielleicht, man hat ja auch gesehen, jeder durfte mal irgendwie bei jedem Award irgendwie sprechen. Mhm. Also ich würde mich nicht mal wundern, wenn fast das ganze Team da gesprochen hätte.
Ja.
Ich finde es so witzig, wenn dieses Jahr GTA 6 gewinnt und ganz Rockstar ist da. Dann müssen sie noch eine Halle anbauen wahrscheinlich dann irgendwie, dass die alles reinpasst. Ja.
Aber 70% sagen, sehr verdient. Also wir sind uns da alle sehr einig, dass dieses Spiel einfach ein großartiges Spiel ist und es verdient hat, dieses Game of the Year, den Award, zu gewinnen. Und jetzt gehen wir wirklich in unseren Tiermaker rein. Und ich würde anfangen mit dem Spiel, was, glaube ich, mit die meisten Leute erfreut hat. Und zwar Divinity, dessen Trailer auf jeden Fall für gespaltene Reaktionen gesorgt hat, würde ich jetzt mal sagen. Wo würdet ihr denn Divinity einranken? Leia?
Haben wir S plus? Ja. Jetzt nur bis S. Dann ist es definitiv S. Ich habe ja erzählt, dass ich heute Morgen mir das Ganze angeschaut habe. Ich bin extra früh aufgestanden, deswegen habe ich auch nicht ganz so viel geschlafen. Aber ich habe gemerkt, dass jemand aus meinem Team leider krank ausgefallen ist, die halt auch für News heute Morgen eingeteilt war. Und ich schreibe eigentlich, News schreibe ich schon seit 2 oder 3 Jahren gar nicht mehr. Mhm. Dann habe ich den Trailer gesehen. Ja, du schreibst die News jetzt. Das ist wirklich eine Premiere gewesen, dass ich seit so vielen Jahren mal wieder eine News geschrieben habe. Also es war so ein bisschen News Plus. Ich habe es auch ein bisschen eingeordnet und gesagt, dass es ist einfach besser als Baldur's Gate 3, obwohl ich mehr als 1000 Stunden in Baldur's Gate 3 habe, freue ich mich mehr, dass sie halt wieder zu Divinity zurückkehren. Und der Trailer, ich habe ihn auf dem Weg zur Arbeit, habe ich ihn 7-mal gesehen, also schon zu Hause.
Das ist schon krass.
In der U-Bahn habe ich ihn nochmal gesehen. Also ich freue mich unglaublich, dass sie, ich bin immer davon ausgegangen, dass sie wieder an Divinity arbeiten werden, aber diesen Trailer dann zu sehen, das war so.
Ja. Was man dazu sagen muss, dein Weg von zu Hause zur Arbeit ist 2 Minuten lang, du hast einfach 7 Handys in der Hand gehabt und diesen Trailer 7-mal anschauen zu können. Nein, Quatsch. Ich fand auch, ich habe den auch heute Morgen gesehen und dachte mir, Alter, okay, das ist
Cojones.
Das ist ein expliziter Trailer, teilweise ekliger Trailer, wo man ein bisschen sieht, vielleicht haben sie auch ihre Lehren gezogen aus der Bärenszene, aus der berühmten von Baldur's Gate 3 damals, wo sie gemerkt haben, die ist richtig viral gegangen. Ne? Das war der Moment, in dem ihr Marketing richtig abgehoben hat, weil alle angefangen haben, über diese Bärenszene zu reden. Und dieser Trailer hat ja von Folter, Leute werden verbrannt, während andere eine Party feiern, Sexszenen sind drin. Also er ist wahnsinnig brutal und schlimm. Aber du redest drüber, du fragst dich sofort, was ist denn das für ein krankes Setting, auch wenn du Divinity nicht kennst. Also und selbst wenn du Divinity kennst, fragst du dich, was ist denn jetzt los? Was passiert denn jetzt in diesem Universum? Also das das war mit Mut so vorangeprescht jetzt, aber spannende
Kiste. Ich bin ganz ehrlich, also ich werde jetzt um Gottes Willen nicht mehr an Leas Rating rütteln. Mich hat er nicht abgeholt. Mir war das...
Oh, dann ich kann es verstehen.
Mir war das zu eklig, zu heftig. Ich war noch so in meinem Baldur's Gate-Vibe. Muss aber dazu sagen, ich habe die Original Sins habe ich nie so gern gespielt. Ich habe tatsächlich sehr gern Divinity 2 Ego Draconis für die Älteren von uns tatsächlich gern durchgespielt. Aber ich denke mir halt immer, mir war das zu sehr auf Schockeffekt ausgerichtet. Mhm. Gerade wenn ich so vergleiche auch mit dem Witcher 4 Trailer, der für mich schon, vielleicht bin ich aber auch nicht zu tief in der Lore drin. Auf der anderen Seite, ich habe Divinity 2 durchgespielt. Mir war das zu viel auf Schock und zu wenig auf, was ist das Spiel, was ist die Welt, was ist die Lore. Klar, er wirft da Fragen auf, so, aber er hat mich nicht so in die Welt reingezogen, wie es andere Trailer geschafft haben bei den Game Awards, da bin ich ehrlich.
Ja, also, Entschuldigung. Nur, so toll ich den Trailer auch fand, ich kann das sehr gut nachempfinden und ich glaube, es wird vielen so gehen. Ich glaube, ich habe es gerade auch im Chat schon gesehen, dass jemand auch schon gesagt hat, ich fand es zu drüber. Und ich glaube, dass gerade Leute, die mit Baldur's Gate 3 auch Larian kennengelernt haben, wenn die das jetzt sehen, die denken vielleicht auch sofort so, Und ich denke auch, er war schon sehr stark auch auf Shock Value ausgelegt, aber der Baldur's Gate 3 Trailer, der erste, der war auch nicht ohne.
Aber trotzdem,
mit den Gedankenschindern fand ich, das hat mich intrigued.
Ja.
So. Hier hatten wir ein Dorffest mit einer Folter und Verbrennung. Also da,
ja, und Sexszenen
und Sexszenen. Ja, das war für mich, nicht das Gleiche. Weil das Geld,
ich meine, das ist zumindest abgeholt. Erwachsen, ne? Das ist ja auch ein Statement, was man setzen kann. Aber vielleicht können wir einen Kompromiss eingehen und sagen, es ist nicht S.
Ja.
Noch nicht S.
Die sollen was im Spiel zeigen.
Es ist erstmal A.
Genau, wenn sie was im Spiel zeigen, wird es S.
Bestimmt.
Ne? Also ich glaube auch, dass es eher A ist. Genau deswegen, weil es schon sehr auf Schock setzt. Und ich sage das als jemand, ich mag Schock. Ich spiele auch gerne Diablo und ich mag auch da die Trailer, die ja auch immer sehr brutal und alles sind. Ich finde das an sich ein cooles Mittel, aber es war sehr viel auf einmal. Also ist halt immer die Frage, muss man da immer noch mal einen draufsetzen?
Ja. Braucht's also, das? Sie setzen ja wohl auch inhaltlich einen drauf. Ne? Das sind jetzt dann die spannenden Infos, die uns erwarten, hoffentlich in den kommenden Tagen, Wochen, Jahren. Je nachdem, wann es kommt. Wahrscheinlich erst übernächstes Jahr oder frühestens wahrscheinlich übernächstes Jahr. Aber sie sagen ja auch, es wird ein sehr großes Projekt. Das wird das Größte, was sie jemals gemacht haben. Auch nochmal größer als in Baldur's Gate 2, größer als in Divinity Original Sin 2. Also sie haben den Mund erstmal voll genommen. Ne? Larian ist ein Studio, das sich das vielleicht auch erlauben kann mit dem Track Record, den sie jetzt haben. Aber sie können auch noch mal mehr liefern. Ja. Ne? Deswegen würde ich sagen, erstmal A.
Ja, passt. Dann gehen wir weiter. Und ich würde sagen, da wir jetzt gerade schon kurz, oder ich Diablo angesprochen habe, würde ich einmal über Diablo reden wollen und auch über die sehr coole Ankündigung, das haben wir gerade bei Divinity auch gar nicht gemacht, dass die ja auch live bei den Game Awards da Leute Schauspieler hatten.
Und das war
sehr, sehr cool.
Ja, das war cool.
Also die Ankündigung selber würde ich vielleicht sogar wirklich auf dem S sitzen, aber okay. Ja, wir lassen es auf dem A. Wie fandet ihr es Diablo? Da gab es ja auch diese coole Projektion inmitten dieser Bühne.
Ja, also diese Mephisto-Projektion, weil Diablo ist ja immer noch nicht drin, das heißt Diablo und Diablo ist immer noch nicht da, aber diese Mephisto-Projektion, ja, die sie hatten, war sehr, ja, stimmt, ja, jetzt dürfen mal die anderen ran,
ja.
Die sind aber auch schon besiegt worden. So, diese Mephisto-Projektion war sehr, sehr cool, wo wir dachten so, wie machen sie das, können wir das bei der Fink-Show, können wir das auf der Gamescom auch machen, an unserem Stand, ich habe gleich hier angerufen, bei unserem Standbauer, Freunde, schon sehr beeindruckend, das Add-on an sich, und wenn wir jetzt wieder in die Tierlist reingehen würden, diese Ankündigung und was sie planen, klingt schon sehr cool. Ne? Sie machen ein neues Gebiet auf, das man erkunden kann. Es wird zwei neue Klassen geben. Die erste kennen wir schon. Es ist der Paladin, der mir besonders am Herzen liegt, weil das war mein erster Charakter in Diablo 2. Ich kann Hämmer kreisen lassen. Gleich Kritik am Trailer. Es kreist nur ein Hammer. Was soll der Mist? Es müssen 40 Hämmer um dich kreisen. Der ganze Bildschirm müsste voll sein mit Hämmern.
Muss alles vollgehämmert werden, ne?
Der Julius hat ein Interview gehabt mit ihnen und hat sie gefragt, wie viele Hämmer kann ich kreisen lassen? Und die Antwort des Gameplay-Designers war, naja, ich will nicht sagen unendlich viele, aber es ist ziemlich nah dran. Und das ist die einzig, das war nicht Jules, sondern André Baumgartner, unser Kollege, genau, der das Interview hatte, das ist die einzig richtige Antwort, die man auf diese Frage geben kann, Hammer Time. So, also zu wenig Hammer im Trailer. Grundsätzlich ist es ja nur Teil 2 eines Add-on-Blocks, ne, dieses Hatred-Block, so man ja spekulieren kann. Das nächste, ne, das ist jetzt quasi die Mephisto-Storyline, die damit wohl abgeschlossen wird. Das nächste ist dann vielleicht Of Terror, wenn Diablo wiederkommt, ne, der Herr des Schreckens. Und dann Of Destruction, wenn Baal wiederkommt, der Herr der Zerstörung. Also, dass sie jetzt so Add-on-Duos machen, jeweils zu den einzelnen großen Übeln.
Aber die Frage ist, ob sie das alles in Diablo 4 machen oder ob sie dann dafür...
Ein neues Diablo aufmachen, ja. Ja, können sie auch. Ja, je nachdem, ja. Ich traue ihnen alles zu. So, aber grundsätzlich, da es nur der zweite Teil eines Add-ons ist, da das erste Add-on, auch Vessel of Hatred, sehr enttäuschend geendet hat, mittendrin in seiner Story, würde ich sagen, für mich ist das B.
B?
Ja. Ich muss da ein bisschen aufpassen, weil das war eine Sache, die wir ja auch mit einer großen Titelstory vorbereiten durften. All das, was ich weiß, ist für mich tatsächlich A. Ich finde vieles, was sie machen, sehr, sehr schlau, wie sie das Ganze angehen. Sie scheinen wirklich sehr stark aus den Fehlern des ersten Add-ons gelernt zu haben. Das große Aber ist, ich habe auf den Game Awards nichts davon gesehen.
Ja, das stimmt auch.
So, das war halt, wir haben es ja das Spiel schon in Action gesehen. Man kann den Paladin jetzt seit heute schon spielen. Und ich denke mir, warum zeigt ihr ihn nicht? Sondern warum nur, ja, zugegebenermaßen schicker Render-Trailer, aber halt kein Gameplay. Und es sieht so cool aus, das neue Setting, dieses griechisch-mythologisch angehaucht ist cool. Titan Quest 2 wird sich jetzt auch gedacht.
Ja, das stimmt. Ja, hier ist
ja. Aber das Setting ist cool, Paladin ist cool, so wie groß das werden soll, ist cool.
Ja.
Da steckt viel, viel gutes Zeug drin. Ich habe tatsächlich auch mit Diablo 4 viel Spaß gehabt. Anders als viele andere. Kann auch die Kritik nachvollziehen. Aber deswegen, ich bin bei dir, B.
B, also...
Jetzt doch.
Ich tue,
ja, ja.
Hast du nicht gerade A gesagt?
Ja, aber A mit allem, was er weiß, aber Ach, B mit Sternchen. Dem, was wir...
A also, okay. Nach dem, was ich weiß, aber nicht so, wie sie es dort präsentiert haben.
Ja. Okay. Ja, also ich gehe bei B mit. Ich habe dem auch gar nicht so viel hinzuzufügen. Das Einzige, was ich vielleicht noch ergänzen möchte, ist, ich finde das Design von Mephisto schon...
Ja, das Design ist ziemlich
Mephisto ist schon badass.
Ich liebe das Design der übel allgemeinen Diablo. Also mein Diablo-Herz blutet ein bisschen, dass ich das auf B packen muss, aber es ist okay.
Und das, wo wir beim Design sind, ganz kurz, weil das ist auch noch ein Teil der Diablo-Welt, dem man mehr Add-on eigentlich widmen müsste, die Engel.
Ja.
Die Nur mal Engel. Um das kurz mit Blick in die Zukunft, weil die Engel in Diablo sind Peak-Engel-Design.
Das stimmt.
Ja, das ist halt, die sind so geil und eigentlich will Diablo muss irgendwann ins Spiel kommen, weil das wäre schon sinnvoll, wenn es dann so heißt, ne? Aber eigentlich will ich mehr Engel. Das nächste muss ein Engel-Add-on sein.
Ein Engel-Addon wäre cool, da wäre ich dabei, weil ich liebe das auch in Diablo, dass die Engel halt nicht die Guten sind.
So, dass sie nicht die Guten sind, genau. Und dass sie diese Tentakel-Look haben mit ihren Flügeln und so. Richtig cool.
Ich bin
und
bis Imarius heute auch auf Liliths Seite. Aber
ja.
Team Lilith. Nein. Nein, natürlich nicht. Natürlich ist es...
Inarius ist der eigentlich der Gute.
Genau,
Gute,
das ist der eigentlich Gute der, oder so. Oder ja. Das ist
ich liebe diese erste Audienz bei Inarius in Diablo 4, wenn er einfach so sagt, so, was willst du von mir?
Ja.
Ne?
Ja.
Also jetzt, ja, geh halt raus. Jetzt komm, lass mich
doch. Jeder denkt endlich Hoffnung
ich engel
und
hier
dann
vor
so
mich hin.
Gar keine Hoffnung.
Ja, genau, keine. Wie
so, welche Hoffnung?
Wie so schimmernd vom Himmel herabsteigt und sagt, verzieh dich, du Penner, ich will nichts von dir wissen. Großartig. Also
wirklich
B.
Großartig, B. Okay.
Lord of Hatred.
Gut, dann gehen wir weiter. Und zwar würde ich mit den Tomb Raiders spielen gerne weitermachen.
Oh, die Tomb Raiders.
Und ich würde als erstes mit Legacy of Atlantis, also dem alten Tomb Raider, das jetzt neu aufgelegt wurde, starten. Wie... Hat euch da der Trailer gefallen? Mochtet ihr den Look?
Tatsächlich ziemlich gut, muss ich sagen.
Das Dino-Upgrade.
Das Dino-Upgrade, Dinos mit Federn.
Dino-Upgrade, das ist das Wesen. Weil ich dachte auch, wie viele Reboots und Remasters braucht eigentlich Tomb Raider noch?
Also für das Dino-Upgrade, also, würde ich eigentlich sagen, ist es ein S. Aber nein.
Oh, okay.
Ja, es ist halt schon ein mächtiges Dino-Upgrade. Das muss man sagen, ja.
Also sie haben Dinosaurier mit Federn, das heißt, es entspricht dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Ja. Ist schon mal gut immer für einen Tomb Raider.
Ich pack's mal hier.
Na, das ist alles so hoch. Oh, okay. Oh, das ist ja
also,
gewagt.
Also wenn wir Diablo
okay.
auf B haben,
ich finde das Tomb Raider, also ehrlich gesagt, es ist ja eine Tierliste, das muss ja auch was unten stehen. Und ehrlich gesagt, das kann auch auf ein C, weil es ist nur ein Remake.
Ja.
Und ein gutes Remake ist immer noch besser als schlecht neu erfunden, wenn es ein gutes Spiel war. Aber ich meine, Tomb Raider ist jetzt schon durch so viele Remakes, Reboots und Anniversary Editions gegangen.
Vierte oder fünfte, glaube ich, ne?
Ja, ich zähle da schon nicht mehr mit. Es ist irgendwie die x-te Lara auch, Iteration. Es hat ja schon gar keine konsequente Timeline mehr. Ist das dieselbe Lara wie die Lara
aus dem
anderen
Spiel? Ja, aber das ist jetzt ja der Sinn des Ganzen. Sie machen jetzt das wieder als Reinterpretation, um jetzt die Timeline alles irgendwie zusammenzupuzzeln.
Ja, wahrscheinlich, genau. Ja.
Aber ich muss halt sagen, ich habe mich trotzdem einfach gefreut, sie so zu sehen.
Ja,
also so dieses alte Design, da bin ich sofort nostalgisch geworden, die Doppelpistolen und alles, wenn sie dann auf die Dinos zuslidet. Mich hat das schon einfach, also auch wenn es vielleicht dann nur so ein Reboot, ich fand es trotzdem schön. Und dann lieber so,
ich will so schöne alte Freunde mal wiedersehen.
Es ist nicht verkehrt.
Auch wahr.
Also es war jetzt nicht schlecht. Es sieht gut aus. Es macht Spaß. Also ich glaube schon, dass es viele Fans der Reihe auf jeden Fall abholt und die sagen, ich spiele es auch noch
mal. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ja auch immer wieder neue Generationen kommen. Die kennen Lara noch gar nicht. Und die können Lara dann auch mal so kennenlernen.
Das stimmt.
Auch
schön. Dafür finde ich es sehr gut. Aber sie können sie ja auch mit dem ganz neuen Spiel kennenlernen,
das ist theoretisch. Richtig.
Wo würdet ihr das denn ranken? Catalyst.
Ja. Also ich fand es cool, wie dieser Trailer diese Open World aufgemacht hat. So.
Wenn es eine ist.
Aber es hat mir gefallen. Ich habe das gesehen. Ihr habt es ja mitgekriegt, als bei unserem Rewatch da saß und unserer Watch Party. Ihr gesagt, da will ich klettern.
Ja.
Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Was mir ehrlich gesagt gar nicht gefallen hat, ist tatsächlich der Look von Lara.
Okay.
Für mich hat das ja ausgesehen wie so eine Kardashian, ehrlich gesagt.
Wirklich?
Ja, ich fand das sehr, sehr glatt, sehr so. Und dann ist jetzt auch, was habe ich jetzt gesehen, irgendwie, wenn du das jetzt Amazon Games mit irgendwie Epic verbindest, kriegst du irgendwie eine Swimsuit freigeschaltet. Und dann habe ich gesagt, die 90er haben angerufen und wollen ihre Cross-Promotions zurück. Das hat mich nicht. Ich find's cool, dass sie eine ältere Lara bringen.
Ja.
Aber die hat mich nicht so ganz abgeholt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist total nicht gerechtfertigt, aber wenn ich jetzt nach meinem persönlichen Geschmack gehen würde und wir haben das andere auf eine C, dann wäre es für mich tatsächlich D. Das ist auch wirklich so ein total persönliches Ding. Ich würde es auch niemals auf eine D setzen, weil es halt nicht fair wäre. Absolut nicht. Objektiv gesehen, nur mein subjektives Herz, das hat er nicht geschlagen. Also ich konnte es verstehen, mit dem Order will ich klettern und so, aber ich persönlich habe nicht so gefühlt.
Also ich werde es wieder, aber ich war zum Beispiel auch, ich mag die Reboot-Trilogie tatsächlich sehr gern. Vor allen Dingen den zweiten Teil fand ich hervorragend. Der erste war mir mit diesem Bruch von weinerlichen Kind zu Killermaschine, das war mir zu hart. Den zweiten Teil fand ich super, der dritte war mir wieder zu sehr malen nach Open-World-Zahlen. Aber ich glaube schon, dass Crystal Dynamics das hinkriegt. Mich freut's, dass sie wieder einen Tomb Raider machen dürfen. Also, ich schwanke zwischen D und C.
Also für mich wäre es B-ish, weil es etwas, wenn es wirklich eine Open World ist, wir sagen ja, es ist eine große Welt. Und es soll jetzt auch nicht heißen, jedes Spiel braucht eine Open World. Nein, es gibt viele Spiele, die wären besser dran, wenn sie keine hätten. Aber es erfüllt einen Traum, den ich tatsächlich schon immer ein bisschen hatte für einen Tomb Raider spezifisch, nämlich mich durch eine Welt bewegen zu können und das, was man normalerweise als Tomb Raider Level kennt, dort als Points of Interest. Quasi ein bisschen wie die Tempel in Zelda, nur halt ausgefeilter, cooler, mehr Rätsel, mehr Erkundung. Und so. Also wirklich so eine, man sieht's ja auch im Trailer, so eine in so eine fremde Welt, in so eine große Welt reingeworfen zu werden und dann ihre Geheimnisse aus den Ruinen graben zu können.
Ja.
Da hätte ich Bock drauf.
Ja, also sagen wir mal so, dadurch, dass wir es nicht wissen, ob es ein Open World ist.
Also jetzt hast du bei C eingeordnet, wo ich gerade B gesagt.
Ja, du hast B gesagt, aber die anderen haben C oder D gesagt.
Ich habe B gesagt.
Ja, du hast B gesagt. Okay. Die anderen haben C oder D gesagt, deswegen würden wir jetzt bei C bleiben, weil wir wissen ja nicht, ob es eine Open World ist. Also es wäre cool, wenn es eine ist, wir wissen es nicht.
Es deutet viel darauf hin, aber man weiß es nicht.
Also wie gesagt, ich hätte auch das andere schon weiter oben eingerankt, deswegen... Wir können es jetzt mal hier lassen. Wir können ja auch am Ende nochmal schauen, ob wir mit allem, wenn dann alles da ist, so zufrieden sind. Aber wir müssen weitermachen, weil ich sehe jetzt schon, dass die Zeit nicht unser Freund ist für das was wir hier tun. Das schaffen wir locker.
Also ein paar Sachen sind ja indiskutabel S einfach, die noch kommen.
Ja, das ist wahr. So ein nächster sehr, sehr großer Name, der auch hier wieder mehr Infos bekommen hat, war Resident Evil Requiem und die Bestätigung von Leon S. Kennedy. Wo würdet ihr das hinpacken? Seid ihr überhaupt Resident Evil Fans oder sagt ihr, boah, interessiert mich eigentlich gar nicht? Leia.
Nein, bei Resi bin ich tatsächlich komplett raus. Also ich kenne die Spiele, ich gucke mir auch immer mal ganz gerne Gameplay an, ich gucke die Trailer mir auch mal an, aber ich habe sie tatsächlich nie gespielt, außer das, was war denn das, was man damals noch mit VR spielen konnte.
Resident Evil 7 war das.
Ja, das habe ich mal mit VR gespielt.
Oh, ich auch.
Einfach nur für die VR-Erfahrung. Ich weiß auch nicht, es hat mich nie so richtig abgeholt. Also, deswegen weiß ich auch gar nicht, ob ich befähigt bin, hier mitzuranken, aber ich kann nur pur auf Vibes gehen bei dem Trailer. Mhm.
Und? Also ich glaube, für die Community ist Leon, habe ich auch gerade schon im Chat gelesen, ein S, ja. Auf jeden Fall ein S-Tier-Announcement. Mhm. Der an sich ist diese Ankündigung aber eine, die schon so lange klar war, ja. Wo alle nur gesagt haben, wann wird denn jetzt Leon, also ne, jetzt, sie mussten es ja nur noch quasi per Unterschrift bestätigen, dass er mit dabei ist. Ich habe vorhin mit Magdalena kurz gesprochen an der Kaffeemaschine mit unserer Kollegin, die ein großer Risi-Fan ist, und die meinte, Moment, jetzt wo Leon bestätigt ist, ist es nur noch ein kleiner Schritt bis Ada, also bis dann ja. Wieder die nächste zurückkommt, die man früher schon kannte. Also ich glaube, wenn man Risi mag, ist das auf jeden Fall ein Top-Tier-Trailer. Für mich, ich würde sagen, ich würde ihn in die Mitte einsortieren bei B, weil es klar war.
Ja.
Weil ich hätte, hätte halt mehr machen können, weil sie hätten dann sagen können, hey Freunde, dass Leon zurückkommt, wissen wir eh schon alle. Here is more.
Ja, genau. Und ich fand es auch zu wenig wirklich echtes Gameplay. Es sah schon ganz cool aus. So, ich will halt mehr vom Spiel sehen. Aber weswegen ich persönlich auch für B wäre, das ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen in der Freude über B, war noch das, was Geoff Keighley nachgeschoben hat. Nämlich. Ja, wenn man, wie hieß die Dame, Grace, die man Grace, spielt, ja. Das ist dann Survival-Horror. Und wenn man
Leon spielt, dann ist es
Action. Wo ich so dachte,
Explosive Action.
Und wo ich dann ja. So dachte, ja, das hat ja schon bei Resident Evil 6 so richtig gut funktioniert.
Leute
ja,
das wollen, Explosive
so Explosive Action in einem Resi, das wollen die Leute spielen.
Ja, ja. Und jetzt ist es C geworden gerade.
Da habe ich so gedacht,
das ist ein Argument, also das sehe ich B und eben, weil es schon so lange bekannt ist. Ich sehe, im Chat waren sehr viele Leute so, nein, das ist A oder S. Die Leute waren sich sehr einig. Ich habe Resident Evil bisher meistens gespielt, weil mein Chat mich dazu gezwungen hat. Aber für mich war es auch, also ich habe Bock drauf und ich finde, es sah cool aus. Aber ich glaube, mit B können wir gerade mitgehen. Ja. Da, wo die anderen Spiele auch eingerankt sind.
Ja, um das Fairness halber zu sagen, es wird noch einen eigenen Resident Evil Talk auch geben an anderer Stelle, wo das nochmal intensivst.
Und da sind Resident Evil Fans dabei, also richtige Resident Evil Fans, und die werden das sicher so ganz anders.
Die werden so hart abnörden.
Also das wird schon richtig, das wird S-Tier auf jeden Fall.
Ich habe hier kein ernstes Votum, weil ich wirklich nicht nah genug daran bin, aber vom Vibe her ist es auch ein B. Also der Vibe des Trailers, der hat mich schon abgeholt.
Ja, diese Explosive Action alles, von Highcore hat mich auch mal ein bisschen runtergezwungen. Jetzt muss ich ehrlich sagen, das würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten.
Ja, machen wir weiter mit dem nächsten, und da würde ich gerne auf Fotor, wie wir es so nett genannt haben.
Fotor!
Das nächste Star Wars Game.
Fate of the Old Republic, ein neues Kotor. Ich liebe es. Wird geleitet von Casey Hudson.
Oh,
dem ehemaligen Game Director von Mass Effect und Anthem. Okay,
aber bei Anthem kam mal spät dazu.
Ja, ja, okay, das stimmt. Ja. Aber auch Casey Hudson konnte nicht alles verhindern bei Anthem, aber immerhin, ne, der hat die alten Mass Effect-Teile gemacht.
Darf ich dich bitte hier hinsetzen?
Ja, du darfst ihn auf A setzen.
Ja, okay,
es ist tatsächlich kein S, auch wieder in der Präsentation, weil Casey Hudson sitzt im Publikum und darf nicht reden.
Das stimmt.
Was
das
ist das für ein Mist, Keighley? Weil er hat ja sogar gesagt, hey, Casey Hudson ist da. Und dann haben sie Casey Hudson kurz gezeigt, wie er klatscht. Zu seinem eigenen Trailer. Hurra.
Ja.
Moin.
Und fertig. Und wie schade ist das? Also, dass man zumindest, weiß ich, dass man da mal mit Mikro mit der Stange ins Publikum hält und sagt, Casey Hudson, wie läuft's denn gerade? Wie weit seid ihr denn? Was wird's denn jetzt wirklich?
Wann kommt's denn raus?
Wann kommt's raus? Ja. Kann ich schon vorbestellen?
Ja. Ja.
Kann ich wishlisten?
Wir wollen ja auch später noch mal so ein bisschen ein Fazit machen allgemein zu den Game Awards, aber das ist auch das, was mir immer so echt fehlt. So, die Entwickler kommen einfach nicht mehr zu Wort, wie es früher auch mal war. Und ich weiß, viele Leute mögen auch einfach das Trailer-Gewitter, aber mir fehlt das echt immer.
Ja, also ein bisschen.
Gab halt zu wenig Infos. Also das wurde auch im Chat geschrieben, einfach zu wenig Infos. Weil ich verstehe jeden, der sagt, es ist ein klares S, weil es ist halt Fate of the Old Republic und da haben viele Leute drauf gewartet. Es sieht super cool aus, was wir gesehen haben, aber es fehlen Infos. Wir wissen halt nichts über dieses Spiel. Und deswegen, wäre ich auch bei A. Aber
das war eine sehr geile Überraschung. Das war
auch eine sehr geile Art,
was niemand hat kommen sehen.
Ich möchte auch noch mal erwähnen, das Sounddesign war halt auch echt geil. Weil wir saßen ja auch erst da so, Moment, was ist das jetzt? Und dann habe ich nur so ein Wusch gehört. Ne? Ich kann es nicht so gut nachmachen, aber ich habe bei diesem Wusch-Sound das Star Wars. Ne, so.
Nächste Game Awards, Live-Vertonung von Lea.
Oh ja, bitte. Ja. Fände ich gut.
Ja. Also A, ich glaube, A ist eine faire Stufe dafür, weil wir freuen uns, aber es ist auch noch weit weg wahrscheinlich.
Ja, und wenn wir schon bei Star Wars sind, wir haben ja noch ein Star Wars Game.
Jetzt
ein Racing Game, endlich wieder ein Podracer Game. Habt ihr da Bock drauf? Wo würdet ihr es einordnen? Ich weiß schon, dass vor allem Leia sich extrem freut auf dieses Spiel.
Naja, das Ding ist, also wenn wir dem halt ein A gegeben haben,
dann ist das ein S.
Ist ein S.
Ist ein S.
Ist ein S. Ich sag's, wie es ist. Das sind, nein, es, aber es sind die Burnout-Entwickler. Es ist ein Star Wars Racing-Spiel. Podracer war Killer damals. Und es war zumindest in Engine. Ja, also man hat eine Ahnung vom Spiel bekommen.
Also ich meine, ja, es ist toll, dass sie es angekündigt haben und ich freue mich ja auch. Aber was?
Aber was?
Aber S hier, aber, ja, die höchste. Also ich meine, wir haben hier fünf, vielleicht für alle, die nicht wissen, wie eine Tierlist funktioniert.
Lass mir doch meine Euphorie.
Auch hier im Studio. Wir haben S als die höchste Stufe. Also dann gibt's A, B, C, D.
Ich muss, meine Euphorie hat ja bei Divinity nicht gereicht. Also stufen wir Heikos vielleicht auf wieder runter. Aber ich gehe halt bei Heiko voll mit. Ich muss halt dazu sagen, ich spiele keine Racing Games. Ich bin grottenschlecht darin. Sie machen mir keinen Spaß. Aber Podracer, das war wirklich das einzige Racing Game bis dato, das ich geliebt und geatmet habe. Ich konnte jede Map auswendig. Und als ich gesehen habe, wir kriegen wieder ein Racing-Game. Das wird wieder das erste sein, das ich spiele.
Ja, aber vielleicht als kleine Einschränkung. Es ist ja die New Republic-Era, was man auch an diesem abgestürzten Sternzerstörer erkennt, an dem sie vorbei racen. Na, und die ist, das ist nicht das Original Podracing.
Nee, das heißt Podracing
ist natürlich vor den Klonkriegen.
Es heißt Galactic,
Racer. Ja, und das ist ja eine Zeit, in der auch, was den Star Wars Kanon angeht, viele Sachen ein bisschen wackelig sind aktuell. So nach Episode 6. Also vielleicht das als kleine Einschränkung.
Ja, es ist halt ohne Pots, aber ich
man kann zwischen B und A da schwanken.
Ja, also der Chat ist sogar sehr viel weiter unten, ist mir aufgefallen. Die waren gar nicht zufrieden mit
was, unserem. Was B? Nein, also es ist immer
ich glaube,
noch Podracer.
Ja, es ist Podracing. Ich finde Podracing cool. Ich habe das Podracer-Spiel nie gespielt, aber das war das Einzige, was mich durch Film 1 getragen hat, damals, als ich ihn zum ersten Mal geschaut habe, Episode 1. Deswegen.
Vor allem, und das ist vielleicht nochmal ein Honorable Mention, weil es hier nicht drin steht, aber Screamer wurde ja auch gezeigt und hat mich tatsächlich auch überzeugt. Und ich finde es so, so gut, dass endlich wieder so richtig geile Arcade-Racer zurückkommen. Das hat mir seit Jahren nicht mehr, seitdem Blur und Split Second damals gescheitert sind. Und das einfach mal wieder Rennspiele kommen, indem man Dinge kaputt machen darf. Vor allem im gegnerische Fahrer. Das ist einfach ein Riesengewinn. Für uns alle.
Ja, aber übrigens hier fairer Punkt noch, auch im Chat von Kuni, es waren ja nicht mal Podracer im Video.
Ja.
Also im Trailer.
Es ist aber alleine so ein
Wir reden hier nicht über vernünftige Argumente, es geht um Emotionen.
Ja, es geht um genau. Ja,
also das
richtig.
Allgemein für euch Chat, es geht hier um Emotionen. Das ist nicht, wir sind keine Profis in dem, was wir hier tun. Und wir werden auch nicht dafür bezahlt.
Nein. Nur für pure Emotionen.
Ja, pure Emotionen ist es. Und zwar wahrscheinlich sind es auch pure Emotionen, die uns bei Bradley the Badger übermannt haben.
Hey, komm, lass das Badger jetzt mal auf die. Wir haben noch nichts auf der S.
Ja.
Bradley, ich vote für Bradley jetzt auf die S.
Ich würde Bradley.
Es geht
auch
um Emotionen, habe ich
es
gerade gehört.
Es geht um Emotionen und
wir waren alle schockverliebt.
Und ganz ehrlich, bei keinem Game sind wir so zusammen abgegangen wie bei dem. Da haben wir gebondet. Ihr hättet dabei sein sollen, Chat. Ihr habt's nicht
Bradley
gesehen.
Ja.
Für alle, die es nicht kennen, es ist ein Spiel, in dem man einen Dachs spielt. Oder ist er ein Dachs? Oder doch ein Game Developer?
Ne? Niemand
weil
weiß es.
Weil er durch Spielewelten reist. Wir haben gesehen, so ein Souls-like, ein Cyberpunk-Setting, ein Last of Us-Setting, so eine Postapokalypse, in der er unterwegs ist.
Bloodborne-Setting.
Bloodborne, genau. Badgerborn. Also ein Spiel, das andere Spiele auf die Schippe nimmt. Ne? So
und
ein Satire-Game.
Wie er mit den Armen wedelt.
Wenn er hüpft.
Alles daran ist großartig.
Also, und sowas fehlt, das gibt's nicht so. So Spiele,
es ist halt ein Metagame.
Halt so ein Metagame sind. Und das ist auch immer eine Art Spiel, die für mich so diese Liebe zum Gaming widerspiegelt.
Ja, man muss auch sagen, warum für mich irgendwie die S auch gerechtfertigt ist. Klar kann man das auch albern finden gerade, aber es hat halt echt rausgestochen.
Ja.
Zwischen den ganzen Trailern, also auch bei so langen
Gameplay,
bei so vielen, wenn du da 3,5 Stunden sitzt und dir echt einen Trailer nach dem anderen ballerst, dann wird das ja irgendwann auch so ein Blur, ne? Dann geht das alles zueinander über. Aber an Bradley konnte ich mich die ganze Zeit klar erinnern.
Ja, also, es hat Spaß gemacht.
Und es ist immerhin schon
3 Stunden. Und es ist sehr viel sein. Ja, also das toll. Ist halt so, dieses Spiel ist unglaublich
vielseitig. Er hat einen Badger-Pickup mit einem kleinen Schwanz hinten dran.
Irgendwie musste ich auch so ein bisschen an so diese Banjo-Kazooie-Zeit denken Gameplay her. Und ich liebe Banjo-Kazooie, das ist auch das einzige Spiel,
das
ich blind auf 100% spielen kann.
Ich dachte, es ist ein neues Conker.
Ah, ja, und auch, ja. Auch der Trailer war für mich einfach eine 10 von 10, weil das dann am Ende hinten raus ja noch dann diesen Twist hatte, wo sich dann der Dax dann plötzlich in einen Menschen als Spieleentwickler verwandelt hat.
Und du denkst so, hä, was ist denn jetzt los?
Das war toll.
Das war komplett Meta. Aus Sicht von Spielejournalisten ist das S-Tier. Wie gesagt, ich verstehe, dass ganz, ganz viele hier im Chat überhaupt nicht damit mitgehen.
Doch, wieso?
Wir sind hier ganz viel DAX-Liebe.
Also hier DAX-Liebe.
Einstimmig S-Tier.
Einstimmig S-Tier. Sehr gut. Wir haben unser erstes S-Tier mit Bradley the Badger.
Verdient.
Dann würde ich weitergehen und zwar zu Control Resonant. Auch ein sehr lange erwartetes Spiel und der Trailer sah super cool aus. Ja. Inception pur. Wo würdet ihr das, also weil ich würde das sehr weit oben einordnen, für mich persönlich.
Ja,
also,
ich sag mal, Bradley ist jetzt die Benchmark, ne?
Ja, Bradley ist die Benchmark.
Also ich lese viele A's bereits im Chat.
Ich würde auf jeden Fall auf A sitzen.
Sehr vernünftig.
Das sah cool aus. Das ist, ich habe den Vorgänger mit Freude durchgespielt. Ich mag diese Brainfuck-Attitüde. Ja. Es ist das größte Spiel von Remedy bisher, also mit dem größten Budget, was ich sehr mutig finde, ehrlich gesagt. Ich finde es cool, dass man jetzt den Bruder spielt tatsächlich.
Den Nahkampfbruder.
Ich finde es cool, dass sie eben nicht einfach nur das Gleiche nochmal machen, sondern dass sie jetzt quasi von einem Third-Person-Shooter auf ein Brawler-Prinzip umschwenken.
Ja.
Es gab Gameplay, es gab coole Story-Szenen. Also für mich war es auch, mich hat es komplett abgeholt.
Ja, also irgendwas zwischen A und S. Lass es mal bei A.
Ja.
Weil auch, ne, also vielleicht...
Bradley ist halt ein starker Benchmark.
Also Bradley ist halt auch, an dem Bradley vorbeizukommen, ist schwierig.
Bradley macht die Tierlist kaputt, ich sag's, wie es ist.
Ja, Bradley macht die Tierlist kaputt. Okay, als nächstes hätten wir Ace Combat 8. Und das ist ein Spiel, was uns alle jetzt nicht so berührt hat. Aber wir haben Kollegen in der Redaktion, die gesagt haben, da haben wir schon so lange drauf gewartet.
Ja.
Also, wie würdet ihr das einordnen? Das Top Gun, also Game eigentlich.
Ich glaube, man kann es wirklich, darf es wirklich nicht unterschätzen. Es gibt halt keine Spiele wie Ace Combat mehr. So, ne?
Ja,
also und die Leute, die auf solche Action-Flugsims stehen, die werden komplett jubeln. Ich würde es trotzdem nur auf C einstufen, ehrlich gesagt. Einfach, weil auch da wieder zu wenig Spiel.
Ja.
Aber was willst du denn sehen? Ist halt im Chat rumfliegen und Raketen verschießen.
Ja, bitte!
Ja. Ich wollte nur sagen, ich fand es ganz cool, dass sie halt recht viele Story-Szenen auch so gezeigt haben, ne, wo die Leute mit, also so ein bisschen wie ein Top Gun-Film, also diese Vibes hat es schon total. Ich würde aber mitgehen, was C angeht, weil es ist halt Ace Combat.
Also ich sag's dir, es ist, wenn wir Tomb Raider auf C haben, dann muss Ace Combat auch auf C sein.
Wenn wir bei Tomb Raider schon so hart sind, dann müssen wir...
Das ist immer wenn man so Rankings macht oder so Wertungen, kommt man irgendwann in diese Falle, wo man sagt, ja, wenn wir das eine da einstufen, dann müssen wir. Aber da sind wir jetzt schon mittendrin.
Da sind wir schon mittendrin.
Bradley hat's kaputt gemacht.
Ja, also wenn Bradley S ist, dann kann Ace Combat nur D sein.
Ja, jetzt ein Spiel, das wahrscheinlich alle Strategie-Fans da draußen sehr gefreut hat.
Ja.
Und zwar das neue Total War 40K.
Total War 40K. Ja, tatsächlich. Endlich mal ein vernünftiges Warhammer-Spiel bei Total War. Endlich nicht mal dieses Fantasy-Zeugs, sondern das richtige Warhammer-Universum, in dem man die Galaxis erobern kann, Raumflotten bauen, plus Bodenkämpfe, die fantastisch aussehen in diesem Trailer und Orbitalbombardements noch, dann aus dem Orbit von den Raumschiffen. Also sieht richtig cool aus. Der einzige Wermutstropfen, den ich gerade habe dabei, ist, dass man noch nicht weiß, ob es Raumschlachten gibt, aber es liegt nahe, weil sie sagen, man kann die Raumschlachten aufrüsten, Raumflotten aufrüsten, man baut Raumschiffe.
Ganz heimlich.
Nein, aber
wir können es ja auch wieder runterbringen.
Nein. Das also auch im Sinne, man muss dazu sagen, auch im Sinne unserer Community, es gibt kein Spiel, das auch die Gamester-Community so sehr begeistert hat tatsächlich. Und auch da, obwohl eigentlich zuletzt ja auch unsere Community Creative Assembly gegenüber eher kritisch durchaus eingestellt war, aber der Trailer hat so viele Leute abgeholt, das, was Fabiano, unser großen Exklusiv-Preview aus den Entwicklern rausgeholt hat. Man merkt den Entwicklern an, wie sehr sie für dieses Spiel und dieses Thema brennen. Der Trailer ist einfach Killer, wie da auch
Setting. Aber es gibt kaum Gameplay.
Ja, aber hinten raus gibt's.
Ja,
ein bisschen. Ja. Genau, das sieht auch schon sehr cool aus.
Und das Gameplay sieht cool aus.
In der neuen Engine.
Genau, in der neuen Engine.
Also, Das war so ein Game Awards Review, wie ich mir eigentlich wünsche.
Ja, jetzt bist du dran.
Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, ich bin ja überhaupt gar keine Strategiespielerin, ne? Also mache ich eigentlich nie. Und für mich spricht das gerade Bände, oder als wir geguckt haben, dass als auch das Gameplay gezeigt wurde, da schalte ich normalerweise bei Strategiespielen immer ab. So eine aber da habe sogar ich gedacht, ach nee, das sieht eigentlich schon ganz cool aus. Es sieht richtig, aber das so große Mac-Anzüge machen halt auch was mit mir.
Ja.
Also
ich freue mich darauf. Und vor allem, weil dadurch, dass es ja ein Space-Game dann ist, in dem es hoffentlich Raumschlachten gibt und Bodenkämpfe, ist es sowas wie ein neues Empire at War, wie ein Star Wars Empire at War,
das
aber immer noch eine große, lebendige, moddende Community und ein neues Spiel wie Empire at War. Ja, bitte.
Ja, und ja, dann, sofort. Das auch noch so gut aussieht. Also das ist halt auch mit.
Einfach nur ja.
Ja.
So.
So, weiter würden.
Ja, ich sag's mal so, hätten sie nicht vorher Medieval 3 angekündigt, hätte ich wahrscheinlich auch nicht auf S gesetzt, aber jetzt bin ich
wir kriegen alles, was wir wollen hier.
Genau, deswegen. Ja. Also dafür ist es okay. Ich bin auch mit S sehr zufrieden.
Genau.
Und ich würde jetzt als nächstes mal über Mega Man sprechen.
Oh ja, Mega Man.
Also ein ganz anderes Spiel. Aber der Trailer war schon cool. Und wie gesagt, das war halt in all diesen sehr realistischen Trailern, die wir gesehen haben, war dieser 2D, das 2D-Format im Retro-Plattformer sehr, das war schon cool. Fand ich persönlich.
Ja, und es ist ja, wenn wir zuverlässigen Quellen in der GameStar-Redaktion, ich nenne sie wenn wir denen glauben dürfen, ist es halt ein Meilenstein für Mega Man, weil es endlich mal wieder ein neues Mega Man-Spiel ist.
Ich würde es trotzdem auf C setzen. Es ist so ein bisschen wie Ace Combat. Also ich muss wirklich sagen,
aber ganz kurz, können wir das dann hier hochpacken?
Ja, komm,
danke.
Ja.
Jetzt hast du, okay. Musst du dazu sagen, jetzt hast du Tomb Raider das Feder Dino Remake heimlich auf B gezogen.
Ja, wegen den Dinos.
Ja.
Und weil der Trailer sehr, sehr cool war.
Okay, weil das cooler vielleicht sogar war als der von Tomb Raider Catalyst.
Ja, das stimmt.
Wir wissen halt, was es für ein Game wird.
Also. Okay. Genau. Okay. Also ich muss aber wirklich dazu sagen, wir haben heute in der Redaktion noch eine Umfrage gemacht, welches Spiel hat euch am besten gefallen. Ja. Tatsächlich, Mega Man wurde von einem jungen Redaktionsleiter namens Dimitri Hallay als sein persönlicher Favorit der gesamten Show genannt, weil er einfach... Der ist so ein Aficionado für die Serie und für den war das so ein Highlight, so eine Ikone seiner Jugend kommt zurück und zwar endlich mit einem richtig neuen Spiel. Das hat sehr viel mit ihm gemacht.
Verstehe ich auch. Na? Also es ist halt Nostalgie und ich finde auch durch den Stil, die haben das sehr schön geschafft, diesen Oldschool-Plattformer aber in einem trotzdem coolen, modernen Look zu präsentieren. Also ich fand, das war ein sehr, sehr, sehr gutes... guter Trailer, aber im Vergleich zu allem anderen, was wir da haben.
Und du konntest ihn nutzen, um Tomb Raider heimlich hochzuziehen.
Ja, und aber gut. Also für mich war er perfekt, um Tomb Raider.
Ja, ja, genau.
Aber der Chat stimmt mir zu.
Ich bin auch bei Lea, ich will keine Diskussion aufmachen, aber das wäre tatsächlich meine erste D gewesen.
Das wäre deine erste D gewesen? Doch,
das musst du dann Dimi erklären.
Boah. Das ist okay.
Ist ja nicht schlecht. Also ich weiß nicht, auf D würde ich wirklich Sachen packen, wo wir sagen, da waren wir enttäuscht oder das.
Ja.
Also und das finde ich war's nicht.
Es hat die Leute, die sich für diese Art Spiele interessieren, da war das.
Absolut. Deswegen sage ich ja auch, will ich gar keine Diskussion aufmachen. Ich habe halt nichts gefühlt.
Ja, okay. Ich habe halt nichts.
Ich war halt emotionslos.
Du hast du wirst auch einen Mega Man auf dem Super Nintendo nicht mehr gespielt haben.
Schon, aber ich habe Mega Man nie so gefühlt.
Hast du denn was gefühlt bei Exodus?
Da habe ich einiges gefühlt.
Da hast du einiges gefühlt, ja.
Also wenn Exodus nicht S ist, dann gehe ich auch
ja.
Ne?
Ja.
Ja. Ja. Ja. Dann gehe ich einfach, weil das ein...
Dann mache ich Exodus.
Das ging schnell.
Weil das wird entwickelt von ehemaligen BioWare-Leuten, also ohne Casey Hudson, weil der macht das andere. Aber das könnte wirklich ein Mass Effect großes Loch in meinem Herzen füllen, dieses Spiel, wenn es mal rauskommt.
Das Zeitreisekonzept hört sich mega spannend an.
Ja, dass diese Zeitdilatation da eine Rolle spielt, dass wenn du durchs Weltall reist, auf Planeten, so wie in
das Gameplay sah auch cool aus.
Das stimmt.
Interstellar.
Ne? Interstellar.
Ja. Die Zeit auf den Planeten halt schneller vergeht, wenn du im Weltraum unterwegs bist. Das Gameplay sieht cool aus. Ja, es ist so ein bisschen, hat man hier auch gesehen, da sieht man die Hauptfigur jetzt in dem neuen Trailer, so ein bisschen eine Auserwählten-Geschichte. Ne? Du bist der Einzige, der Celestial-Technologie nutzen kann. Ja, von mir aus kommt.
Ey, manchmal will man ja auch einfach als der Auserwählte spielen.
Ja, so,
ich möchte auch mal, dass mir jemand sagt, nee, du bist wirklich die coolste Sau im Universum und du bist jetzt die Einzige, die es richten kann. In der Fantasie will ich doch auch mal leben.
Die hast du jeden Tag als Chefredakteurin von meinem
Büro. Oh mein Gott. Das sagst du doch nur, weil ich die Bären mag.
Ja, auch. Yeah. Ich finde dieses Setting halt grundsätzlich wahnsinnig spannend, weil es ja in der Ecke des Universums spielt, die schon tausende Jahre, bevor du dort ankommst, als normaler, schäbiger Mensch, von anderen Menschen besiedelt wurde, die jetzt aber auch wegen dieser Zeitverschiebungsgeschichte zu gottähnlichen Wesen vorangeschritten sind und für die du halt als normaler Mensch halt wenig mehr bist als ein Tier.
Ja.
Und das ist so halt auch nicht gut. Ganz, die Leute, die dran beteiligt sind, das sind für mich halt einfach... Es waren die entscheidenden Leute für Baldur's Gate 2. Es waren die entscheidenden Leute, die das Mass Effect-Universum entworfen wurden. Ja. Drew Kapershin, für mich einer der besten Autoren der Games-Branche. Also das ist einfach Chefskiss, was da am Team ist. Und wie gesagt, das war für mich eben auch ein richtig guter Trailer einfach für ein Spiel, das erst nächstes Jahr rauskommt. Ja. Ja. Hat's richtig viel vom Spiel gezeigt, von den Kämpfen gezeigt, von Dialogen gezeigt, von der Story gezeigt. Da hat richtig viel drin gesteckt.
Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen. Da haben wir uns heute schon ein bisschen drüber gekabbelt, Micha, aber ich bin persönlich ein sehr großer Fan auch von so Companions und Tierwesen, die halt irgendwie da sind. Und es deutet sehr viel darauf hin, dass dieser Wolf, den man gesehen hat, meine Wunschvorstellung, dass der halt irgendwie vielleicht auch so eine Art Companion funktioniert.
Und der vielleicht die Stimme von Matthew McConaughey hat.
Der Matthew McConaughey spielt ja einen anderen Charakter, den man am Ende auch sieht. Der kommt vor. Also es ist nicht der Wolf.
Ach so.
Vielleicht ist er aber auch der Wolf, weiß ich nicht. Aber der hat einen Charakter, von dem man aber nicht genau weiß, was er macht im Spiel oder...
Also nicht, dass
es verkörpert, aber es gibt diese.
Ich weiß nicht mehr als andere Leute. Es ist einfach nur eine Hoffnung von mir, dass hier ein cooles Companion-System drinsteckt.
Ja,
ne?
Das auf jeden Fall, das sagen sie auch. Es gibt Romanzen, es gibt Companion-Quests, das, was man erwartet von einem neuen Mass Effect eigentlich. Und es gibt aber, das mag ich nicht, so anthropomorphe Tiere, also Tiere, die auftreten wie Menschen in dieser Zukunft. Weil so, es kann halt auch ein Bär dein Teamkamerad sein, der halt genauso mit einem Bär, der mit dir redet, und irgendwie der Sunny ist in deinem Team. Und ich so denke, das ist doch dumm.
Ja, also sowas stimmt, ich lieb das.
Wir müssen jetzt aber zeitlich ein bisschen anziehen, denn wir haben nur noch eine halbe Stunde.
Ja, aber so schlimm wird es auch nicht
mehr. So schlimm wird es auch nicht mehr, das stimmt. Das war jetzt schon. Und wir werden ja über Exodus auch noch mal ein bisschen in unserem Rollenspiel-Talk reden.
Ja, bitte.
Morgen, deswegen, also da kommt noch einiges auf uns zu. Deswegen gehe ich jetzt auch auf ein Game, über das wir gleich noch reden werden. Und zwar das neue D&D-Game Warlock. Wo würdet ihr
das
einordnen?
Das ist schwer. Es ist ja ein Action-Adventure im Dungeons & Dragons-Universum. Kein Rollenspiel im klassischen Sinne. Du hast es einfach auf C geworfen.
Ja, ich hab's jetzt da. Ich
aber
hab's
irgendwie
persönlich
fühlt sich's da auch gut an.
Ich gehe damit.
Ja, okay.
Okay, wo?
Das ist jetzt witzig. Das ist witzig, weil ich werde, glaube ich, gleich positiver über dieses Spiel reden als die meisten anderen. Spoiler, ich würde es aber auf D setzen, weil dieser Trailer für mich alles falsch macht, was man bei so einem Spiele-Reveal falsch machen kann. Mhm. So, also ich habe mir gedacht, okay, ich wusste schon mehr über dieses Spiel. Ich find's eigentlich spannend, was sie mit diesem Spiel vorhaben. Und dann ballern mir die so einen generischen, ich sehe irgendwie einen Charakter, dann kommt irgendwie so eine komische Rockmusik. Und ich denke,
was heißt komische Rock? Also die Rockmusik ist sehr gut.
Ja, aber das ist nicht das, was Leute normalerweise erstmal erwarten. Weil also es war irgendwie, was soll das für ein Spiel sein?
Es ist halt einfach so Edgelord the Trailer.
Ja.
So der Trailer, der ist einfach übelst edgy. Okay. Ich habe halt gedacht, ja, wo ich so 13 war, in meiner Emo-Phase, so, da hätte ich gedacht, boah, geil, so Rockmusik, da fliegen Federn durch die Gegend und nichts, da ist jetzt nichts Falsches dran. Wenn man, das ist, kann
auch
mega cool sein.
Ich freue mich aufs Spiel. Ich habe mir aber, weil ich auch schon mehr weiß über das Spiel, aber als ich den Trailer gesehen habe, ich gesagt, ach, Kinners, warum so ein Reveal?
Ja, der Trailer ist leider wirklich sehr generisch. Auch zu edgy, geht mir genauso. Deswegen, ich habe ihn jetzt auf C gesetzt, weil wir uns noch nicht getraut haben,
auf
D zu setzen. Aber jetzt.
Nein, ist völlig in Ordnung.
Ja,
das ist das schon in Ordnung.
Genau, wie gesagt, der Chat sagt E, aber E haben wir
nicht. Ja, E haben wir nicht.
Nee, bei uns geht's nur
der
bis
Chat
D.
Der Chat ist wirklich.
Es ist ja D und D, also D.
D
und D.
Genau, ja, da passt es ja auch hin. Also dementsprechend. Und wir werden da ja nachher nochmal ausführlicher drüber reden. Jetzt ein Spiel, über das du dich sehr gefreut hast: Micha Forest 3.
Tatsächlich, das würde ich jetzt aber auch nicht zu hoch einsortieren. Ne? Wir wollen ja ein bisschen vorsichtig sein. Lass es mal vorsichtig auf B.
B?
Ja, mach mal B.
Würden wir die anderen zustimmen?
Nee, Moment, ich will es erst mal erklären.
Okay,
warum?
Erst mal.
weil es tatsächlich, es ist ja das sozusagen das Neue nach The Forest und Sons of the Forest. Es ist ein Forest im All. Also es ist ein Sci-Fi Sons of the Forest, wo man auf einem fremden Planeten halt einschlägt oder abstürzt mit dem Raumschiff und dann dort dieses typische anfängt, das zu erkunden und dann tauchen seltsame Kreaturen auf und ne, und so weiter, was man halt kennt aus The Forest. Aber das in einem Sci-Fi-Setting, wo man so einen komischen Greifarm, wo einem so ein Greifarm aus dem Rücken wächst oder wie auch immer das funktioniert, mit dem man halt noch Sachen packen kann, die einen anspringen irgendwie aus dieser Welt. Und ich finde, ich mag einfach, dass es Sci-Fi ist. Mhm. Ne, weil ich mag es, dass sie erstens damit weitermachen, ne, die, mit diesen Survival-Games, die so ein bisschen Mystery-Elemente auch haben, ne, dass man sich überlegt, okay, was ist hier passiert? Ne, warum geht's hier eigentlich? Und ich mag es sehr, dass sie jetzt halt damit in so ein Space-Setting gehen, weil alles, was im Weltraum spielt, ist besser als alles andere. Deswegen, ja, man weiß noch nicht, wie sie spielt, wird's cool und so weiter, aber B finde ich okay.
Ja. Ich fand den Trailer auch cool. Also ich fand, der Trailer hat auf jeden Fall Lust gemacht, mehr von diesem Spiel zu sehen. Wir wissen halt einfach noch nicht viel, aber ich war damit
genau.
Ich würde mit B mitgehen, finde ich gut. Als nächstes ein Spiel, das eine ganz andere Kerbe schlägt, und zwar Order of the Sinking Star. Wo würdet ihr das hinpacken?
Das ist ja, ne, das neue Spiel von Jonathan Blow, der Braid gemacht hat, der
The Witness
gemacht hat und der jetzt seit 10 Jahren an diesem Spiel arbeitet. So ein gigantisches Rätseluniversum sein, in dem man sich locker 500 Stunden verlieren kann, wenn man alle Rätsel lösen möchte. Ich schwank zwischen B und A, obwohl ich jetzt nicht der riesen Braid und Witness-Fan bin, aber ich finde das, was er macht, ist immer sehr, sehr besonders. Und nachdem ich dann auch die Preview gelesen habe von Fabiano, das ist schon ein Schelm wieder. Also das Spiel wird wieder diverse Ebenen haben, wo du dann denkst, okay, sowas habe ich noch nicht erlebt.
Ja.
Und ich finde, dass der Trailer hat das auch hier gut rübergebracht. Also es hat dir das Spiel gezeigt. Dann gab es diesen Wow-Effekt, wo du hattest diesen Rätselbildschirm, dann zoomte es dann raus und du denkst, ja, eine heilige Scheiße, sind das viele Rätsel. Ich fand das cool.
Ich hoffe wirklich, es kommt für Mobile. Das ist so ein Spiel, wo ich mir wirklich denke, boah, das einfach abends gemütlich auf der Couch. Also so ein Handybildschirm ist vielleicht ein bisschen zu klein, wenn man halt so machen kann, aber so auf dem Tablet oder schön auf dem Switch.
Ich finde, bei A ist es gut aufgehoben, finde ich.
Ja, und auch im Vergleich, also es war ein Spiel, das rausgestochen ist im Vergleich zu allen anderen Spielen, die so vorgestellt wurden.
Das stimmt.
Das finde ich eigentlich immer ganz cool, wenn da halt auch Spiele gezeigt werden, die nicht halt wie das 5. Wuscher-Game aussehen, wenn wir bei dem Thema sind. Und wir haben hier gar kein Wuscher-Game drin in unserem.
Die haben wir quasi ein bisschen aussortiert, ne?
Aber diese, so eine zusammenhängende Welt zu haben, sieht zumindest ja so aus, dass es eine ist, mit über 1400 Puzzles.
Ja.
Plus das halt das, einfach, was ihr macht mit Storytelling und Erzählung.
Das wäre wirklich perfekt für Mobile.
Ja.
Der Witz ist, vielleicht diejenigen, die hinterher nochmal Fabianos Preview lesen. Der Witz an der Sache ist teilweise, die Spiele, die dort miteinander verknüpft werden, die gibt's schon. Die hat er schon heimlich veröffentlicht mit seinem Team.
Ah.
Die gibt's schon als Browser-Game-Varianten. Gibt's die schon?
Mhm.
Kann man kostenlos im Browser spielen? Also um mal wie die Rätsel zu funktionieren, um sich das schon mal auszuprobieren. Natürlich alles sehr rudimentär, aber so rein von den Spielkonzepten hat er den Kram still und heimlich über die letzten Monate schon veröffentlicht, ohne dass es irgendjemand mitgekriegt hat. Das ist halt einfach wie eine coole Aktion.
Das ist eine sehr coole Aktion. Und Paul sagt gerade, erinnert ihn an Tunic. Ja, Tunic fand ich auch ein sehr geiles Spiel und das hat ein bisschen Tunic-Vibes. Deswegen, ich finde, es ist auf A gut aufgehoben. Wir machen weiter mit einem Spiel, das auch gerade schon besprochen wurde im Chat, und zwar Coven of the Chickenfoot. Das Omi-Spiel.
Das Oma-Spiel. Ja, wo eine Oma ein Waldwesen begleitet. Nicht etwa umgekehrt, sondern man spielt die Oma.
Sag mal A.
Ich sag auch A.
A?
Weil, man darf auch nicht vergessen, das ist der ehemalige Game Director von Uncharted 4, der das macht. Also da steckt auch durchaus Prominenz dahinter. Und es ist so sympathisch.
Es ist ungefähr sympathisch.
Du hast die alte Oma, die da im Wald unterwegs ist. Du weißt noch nicht genau, was ist die Dynamik zwischen den beiden. Ich habe gesagt, es ist quasi The Last Guardian mit Oma.
Mhm. Ja,
also irgendwie so ein Monster und du begleitest es. Und ich bin sehr gespannt, was es wird.
Oma sieht halt auch immer so badass aus.
Ja, die ist so strong.
Was die später, die hat einen riesigen Stein im Trailer geschleppt, Mann. Also,
und man fand Oma Power. Was mir am Trailer richtig gut gefallen hat, A, wieder viel Gameplay, B, interessante Mechaniken, die schon was mit deinem Kopf gemacht haben. Okay, das ist
Diskurs.
Und aber, Was viele Trailer falsch machen aus meiner Sicht, was dieser Trailer fantastisch gemacht hat, mir eine Frage mitzugeben, über die ich danach nachdenke. Denn dass der ganze Trailer sagt dir, ey, das Tier ist dein Freund. Das unterstützt.
Oh, ja, ja.
Da gibt's eine Szene, wo
es dich angreift.
Nee, da steckt mehr dahinter. Und das fand ich fantastisch. Mhm. Und auch, dass man da mal, dass sich jemand mal bei einem Gaming-Character mal was Neues traut.
Ja, allein, also, dass es überhaupt mal ein älterer Charakter ist, der hier in die Hauptrolle gesteckt wird, finde ich super, weil das gibt's einfach sehr, sehr selten.
Ja.
Das weiß ich, war auch vorhin schon mal im Chat, dass Leute gesagt haben, hey, richtig schön, dass es das endlich mal gibt, weil es einfach wieder eine ganz neue Möglichkeit auch gibt, den Charakter zu erzählen. Der Charakter hat was erlebt. Der Charakter hat halt einfach viel mehr Möglichkeiten, eine Story schon zu haben, als irgendwie jetzt ein Kind, das...
Vor allem auch eine alte Frau, weil alte Männer hat man schon auch mal, oder zumindest ältere Männer. Die Frauen sind in der Regel sehr jung. Und dann einfach mal eine Oma dann so reinzusetzen.
Fantastisches Art-Design.
Das Anti-Warlock. Ja. Es ist das Anti-Warlock, würde ich einfach sagen, vom Design. Nicht hier die sexy, edgy Kriegerin, sondern einfach eine coole Omi.
Wir wissen ja nicht, wie die Kriegerin in 50 Jahren aussieht.
Das stimmt, wer weiß. Vielleicht ist das ihre Fortsetzung, wer weiß. Okay, also wir sind uns einig, das ist auf jeden Fall ein Art-Tier.
Ja.
Dann Gang of Dragon. Ein Spiel, das finde ich im Trailer sehr, sehr cool aussah, was aber vor allem am Schauspieler lag, der den Trailer getragen hat.
Ja.
An Ma Dong-seok, endlich kann ich meine Notizen hier mal nutzen. Oder ich werde sie gleich nochmal nutzen. Das wird nämlich entwickelt vom neuen Studio des Yakuza-Schöpfers Toshihiro Nagoshi. Den Namen konnte ich mir nicht merken, aber ich kann ihn mir aufschreiben. Und das macht tatsächlich Lust auf mehr, weil die Yakuza-Serie ist sehr beliebt. Man sieht, es ist sehr auf so coole cineastische Nahkämpfe angelegt, so vom Gameplay her, so typische Street-Brawler-Action so ein bisschen. Und ich bin halt einfach gespannt, was da auch storymäßig dann dahinter steht.
Ja. Wir hatten aber tatsächlich noch zu... Achso, Entschuldigung.
Ich wollte nur sagen, ich hoffe einfach, also ich kenne den Schauspieler vor allem von der Roundup-Serie. Also wer koreanische Filme auch guckt, der wird die vielleicht mal gesehen haben. Es ist im Prinzip Bud Spencer in koreanisch. Und die sind so unglaublich witzig und so voller geiler Kampfchoreografien. Und ich hoffe, es sieht zwar irgendwie einigermaßen ernst aus, der Trailer, aber ich hoffe, dass du wirklich einfach nur rumgehst so ein bisschen mit ihm, wie Bud Spencer einfach jedem... auf die Nüsse gibt's, weil das die Round...
Einfach mal so ein ehrliches Fratzengeballer.
Ganz große Empfehlung von mir, guckt die Roundup-Filme, wenn ihr Bud Spencer-Fans seid, die sind so geil.
Genau. Ich bin trotzdem auch bei B, weil mir war es zu wenig Gameplay.
Ja, genau. Wir wissen noch, was es ist, aber es sieht cool aus.
Genau, ich bin bei dir, ich bin auch vor allem wegen der Roundup-Filme gehypt gewesen, weil ich sofort gedacht habe, oh mein Gott, das ist ja, vielleicht wird's ja wie Roundup.
Ja.
Ich habe gerade gesehen, es wurde eine Abstimmung im Chat gemacht. Wie viele der neuen Reveals wollt ihr direkt spielen? 2 bis 3? Habt ihr eine Zahl, wie viele der Spiele? Also ich meine, wir werden viel mehr spielen als 2 bis 3.
Ich bin da schon bei sehr viel. Wir alle da hingucken, bin ich schon bei 8, 9. Also da ist schon...
Ja. Die Antwort mehr da Spiele.
Aber wir können es auch in unserer Arbeit machen.
Ja, sogar.
Also,
ja. Wir sind noch nicht bald durch.
So, jetzt haben wir als nächstes, würde ich mal über ein Spiel reden, das ich mit auf diese Liste gepackt habe, 2XKO, das auch nominiert war, schon bei den Game Awards dieses Jahr, als bestes Fighting Game. Es hat nicht gewonnen, aber es wurde im Early Access schon nominiert, obwohl es, wie gesagt, noch gar nicht draußen ist. Es ist erst seit Oktober draußen. Und ich finde, das spricht schon fürs Game. Und hier, wofür ich auch noch plädiere, ist, dass... Das ist von den Machern von League of Legends und Valorant, für alle, die keine Ahnung haben, was vollkommen in Ordnung ist. Und bisher alle Spiele, die die Macher abseits von League of Legends, aber mit der League of Legends Lore gemacht haben, waren immer sehr cool. Das sind so Indie-Hits, die kurze, coole Stories erzählt haben. Jetzt ist ein Fighting-Game, nochmal eine ganz andere Idee. Aber bisher haben sie es immer geschafft, dann in dieser Nische, in die sie gegangen sind, was sehr Gutes zu machen mit den Charakteren, die man schon kennt.
Das ist auch oft ihr Problem, weil ich weiß, dass es im Early Access extrem gut ankommt gerade, aber das sind auch gerade Hardcore-Prügelspieler, die es spielen.
Ja.
Und es stecken sehr viel. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die super tief in diesem Genre drin sind, die sagen, ja, für mich als absoluten Nerd in diesem Genre ist das wirklich das Allergeilste, aber es wird wahrscheinlich nichts für den Mainstream. Ja.
Also auch unser Fighting-Game-Aficionado Dimi ist auch sehr angetan vom Spiel. weswegen ich es nicht hoch einordnen würde, so zwischen C und D, ist halt, das Spiel ist halt draußen. So, da gibt es einen Trailer zum Spiel, das schon draußen ist, wo ich dann sage, naja.
Aber im Early Access, also wie gesagt, und da kommt ja noch viel. Also ich würde es ehrlicherweise auf C packen, weil, wie gesagt, der Trailer sieht schon nochmal ganz cool aus. Ich bin auch der Meinung, dass es wahrscheinlich für Leute außerhalb der Fighting-Game-Szene nichts sein wird. Auch wenn ich jetzt als großer League of Legends-Fan mich trotzdem gefreut habe, als ich gesehen habe, dass ich da mit der Ahri in der Jinx aufs Maul hauen kann. Mega! Liebe ich.
Ich bin in Knuffreichweite, deswegen widerspreche ich nicht.
C ist okay. C ist
okay? Okay, dankeschön. Ich freue mich. Gut, dann würde ich als nächstes Ontos mal besprechen wollen. Wo würdet ihr denn Ontos hinpacken als Spiel? Stellan Skarsgård wurde da unter anderem erwähnt als großer Schauspieler, der in diesem Spiel eine Rolle spielen soll. Ich finde es immer cool, wenn so große Namen da.
Definitiv. Es ist das neue Spiel des Studios hinter Soma.
Ja.
Ne? Es hat ein cooles Setting, das so ein bisschen Bioshock in Space ist, also wieder Space. Das heißt, ne, schon mal gut grundsätzlich. Spielt in einem Hotel auf dem Mond und hat auch so ein bisschen Body Horror mit drin. Ne? Also da passieren Dinge mit Menschen,
da waren
ne,
einige
die
Body Horror
gut sind, eventuell.
Was ich sehr
aber
geil
es, dieses Setting, dieses Art Deco Bioshock-mäßige in so einer Sci-Fi-Umgebung, das macht mich super neugierig.
Hat auch Mass Effect Vibes. Also
ja, also so ein bisschen wie ja so Space Mystery Game so Vibes hätte ich gesagt.
Ja, Bioshock.
Ich finde das mega spannend tatsächlich. Bin selber kein Body Horror Fan, also ich brauche das ehrlich gesagt nicht in meinen Spielen. Aber ich mochte auch Bioshock und ich mag es einfach so, Raumstationen mit komischen Experimenten. Ja. Also wie in Prey auch so ein bisschen.
Mhm. Body Horror ist tatsächlich mein Lieblingshorrorgenre.
Ja, dann bist du du aus anderen Gründen, aber auch hier zu Hause.
Ja.
Würdet ihr denn auch B zustimmen? Also, oder würdet ihr es höher oder niedriger denken?
Also, ich sag dazu nicht, ich werde das Ding nie spielen.
Okay.
Für B finde ich schon okay.
Für mich wäre es A. Tatsächlich.
Ja, ich hatte auch überlegt, A oder B. Also, ich glaube, da dazwischen würde es sich für mich bewegen. Aber für mich war es noch zu wenig Gameplay, um zu beschreiben zu können, ob es wirklich ein A ist.
Also es waren keine Spinnen drin, im Gegensatz zum nächsten Spiel, über das wir vielleicht reden.
Ja.
Deswegen, okay, wir können es auch auf B lassen. Wir sind erstmal vorsichtig optimistisch.
Okay,
ich glaube, das ist B.
Du hast Spinnen gesagt, also gehe ich mal davon aus, dass du über Decrepit sprechen möchtest.
Ich möchte nicht über Decrepit sprechen, weil es sind viel zu viele Spinnen in dem Trailer.
Aber ich,
um darüber zu. Nee, es ist ja, also wir können über Decrepit sprechen, was ein Dungeon Crawler ist.
Ja. Also deswegen, Body Horror, geh mir weg. Spinnen, easy. Ich bin halt, als Kind der 90er, ich stehe total auf Dungeon Crawler. Ich bin mit Eye of the Beholder groß geworden, mit Dungeon Master, mit Lands of Lore. Ich mag das, in den Dungeon runterzugehen, mich durch Monster zu prügeln, so Rollenspielelemente zu haben. Ja. Das jetzt nochmal als Neuinterpretation zu bringen, hat mich total abgeholt. Das hat mich, also mich freut, dass einfach jemand wieder sagt, bisschen mal so, ne, wie Clair Obscur, wo jemand gesagt hat, ich versuche eine Neuinterpretation des klassischen japanischen Rollenspiels, jetzt hier jemanden zu haben, der sagt, ich versuche mich an einer Neuinterpretation von Dungeon Crawlern, die schon moderner aussieht als das, was wir zuletzt bei Dungeon Crawlern hatten. Die waren eher, okay, wir bringen das Feeling zurück. Mhm. Das ist aber sehr, ne, blockweise bewegen und so. Mich hat's abgeholt.
Ja.
Ist schon cool. Wird entwickelt tatsächlich von einem Solo-Dev, ne? Also einer Person, der unterstützt wird von einem ganz kleinen Publisher, der aber schon Erfahrung gesammelt hat, unter anderem mit Valheim.
Ja.
Ne? Also auch so kleine Projekte zu finden, so Perlen zu finden und die dann groß zu machen. B ist wunderbar,
ich
dafür.
Ich glaube, das passt
auch
gut da hin für diese Art von Spiel.
Kann cool werden. Vorsichtig, optimistisch.
Ich mochte das Zombie-Design. Ich fand diese vielseitigen Zombies, der eine mit dem Rad, der da auf dich zurollt oder
so.
Das fand ich irgendwie cool. Als nächstes würde ich gerne über Saros reden.
Ich bin ein Riesenfan von Hausmarkt. Mhm. Das ist das Entwicklerstudio. Ich mag Studios, die so ein ganz bestimmtes Trademark haben und das stetig weiterentwickeln. Und Hausmarkt steht halt für Bullet Hell. Bullet Hell, ne, kennt man ganz früh aus den 80er Jahren noch aus den Spielhallen, wenn halt wirklich Tausende von Geschossen über den Bildschirm fliegen. Man muss ihn ausweichen. Ich fand Returnal fantastisch. Das, was mich an Saros stört, ist, dass es doch sehr ähnlich aussieht wie Returnal. Ja. So, und ich glaube, das wird ein fantastisches Spiel. Es wird wahrscheinlich auch wieder knüppelhart sein, wo man sich reinbeißen kann. Man hat halt schon vorher relativ viel vom Spiel gesehen, deswegen war jetzt so der Nachrichtenwert aus meiner Sicht nicht mehr so gigantisch. Also emotional wäre ich da beinahe A, aber vermutlich ist es so vom Effekt, den das Spiel hatte, eher auf einer B, auch wenn es mich persönlich, ich find's cool.
Es sieht auch großartig aus. Also dieser Trailer hat schon auch Lust gemacht.
Hat auch so ein bisschen Eldritch Horror Vibes, ne?
Ja. Also deswegen, genau, Eldritch Horror, daran muss ich auch direkt denken. Deswegen, also ich glaube, A, damit können wir alle mitgeben.
Also wenn ihr auch sagt, wenn ihr mir das.
Also mir ist das wurscht.
Ja, also B
so
oder
Bullet Hell
Sachen
sind überhaupt nicht meins.
Ich gehe mit einer A mit.
Dann lass uns, dann nehmen wir A. Doch, yes, das doch. Also auch ist ein bisschen. Hausmark hat halt in den letzten bei seinen Spielen zuletzt immer geliefert.
Dann hoffen wir, dass sie es da auch wieder tun.
Ein Track Record A.
als nächstes, wie steht ihr zu For Loop?
Oh, For Loop. Ja. Das ist ja ein Spiel, das entwickelt wird vom kreativen Kopf hinter Left 4 Dead. Wo man grundsätzlich mal aufhören muss. Ja, da muss ich grundsätzlich gleich aufhören nachzudenken. Da muss ich grundsätzlich aufhorchen, wenn der ein neues Koop-Spiel ankündigt. So ein taktisches Koop-Spiel, hat auch so ein Cypher-mäßiges Setting und wird zusammen produziert mit, J.J. Abrams?
Ja,
und dem Gaming-Arm von Battle Robot.
So,
ne?
Ja,
vor allem hat er ja nichts gemacht. Er saß ja, stand ja nur da. Also, hey, hier steht J.J. Abrams rum.
Just for the fame.
Yes.
Ja.
Genau. Also, aber grundsätzlich, ne, mein Left 4 Dead, fantastisches Spiel, super Teamspiel. Auch heißt nicht, dass das Studio alles richtig macht, ne? Evolve und so waren jetzt auch, weil es auch nicht der größte Erfolg, was so Koop-Games angeht, immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, wird's gut, wird's nicht gut. Hm. Aber so von der Idee her erstmal grundsätzlich ein spannendes Spiel. Ich würde aber trotzdem es nicht höher einsortieren jetzt als C.
Ja.
Mhm.
Einfach weil da wir auch erstmal noch mehr sehen, spielen.
Wir wissen noch nicht genug. Aber ich finde, der Trailer sieht cool aus. Auch dieses, dass er geprintet wird, so im Mickey 17-Style, wie der Film.
Ja, ja, genau, das ist immer neu gedruckt, genau. Ja. Dass, wenn du stirbst, bist du neu, wird dein Körper neu 3D gedruckt.
Und mich kriegst du auch immer mit coolen Monster-Designs.
Das stimmt, coole Monster-Designs sind auch. Spricht für das C. For Loop ist absolut nicht meins C. D. Oh, okay.
Ja, C.
Ich sehe schon. Wie steht ihr denn zu No Law?
Oh.
Ich habe das erst so gar nicht so richtig gesehen, aber es kann auch sein, dass wir da schon relativ lange da waren und mein Gehirn an Matsche war. Aber als du gesagt hast, ey, das hat schon super viele Views auf YouTube, hab ich nochmal genauer angeguckt. Und dann musste ich sagen, doch, so dieses Cyberpunk-Noir-Hafen-Setting hat schon irgendwie was. Ich weiß zwar jetzt auch nicht ganz genau, was das Spiel am Ende sein soll. Es ist wohl irgendwie, ich habe nochmal schnell gelesen, so Singleplayer-Story-driven.
Ja.
Und so, wenn man dann nochmal, als ich es mir dann nochmal mit Verstand angeguckt habe, mit ein bisschen Abstand zu, ich habe mir jetzt gerade richtig viele Trailer geballert, habe ich gedacht, doch, irgendwie hat es auch so einen einzigartigen Cyberpunk-Style über dieses ganze Hafengeschehen, hat so ein bisschen Outlaw-Geschichten mit drin und ich mag ja auch Noir. Also ich könnte mir vorstellen, dass das schon irgendwie auch vielleicht auf eine ganz coole Krimi-Geschichte hinläuft. Aber auch da, man hat halt zu wenig gesehen. Aber ich verstehe erstmal, warum der Trailer Leute auch anspricht.
Wir hatten da tatsächlich auch mit den Entwicklern sprechen dürfen im Vorfeld der Game Awards. Phil, unser Shooter-Experte, kam sehr begeistert aus dem Termin. Das ist ja das gleiche Studio, das The Ascent gemacht hat. Ja. Also das, was man aber dazu wissen muss, die haben ihre Wurzeln eigentlich im Ego-Shooter-Bereich. Das sind Leute, die vorher bei Machine Games unter anderem gearbeitet haben. Das heißt, The Ascent war für sie eigentlich eine Abkehr von ihren Wurzeln, wo sie sich erst ausprobieren wollen. Und das sind halt auch nur ein paar 30 Leute.
Ja.
Und die haben Cyberpunk-Design super drauf. Ich finde die Gameplay-Szenen von den Schießereien hinten raus richtig klasse.
Ja.
Ich spiele nicht viele Shooter, den werde ich spielen. Auch das mit der Open World und das ist ein bisschen, sie wollen auch in Richtung Immersive Sim gehen.
Ja.
Also, dass man sehr viel Freiheit hat, wie man Missionen angeht.
Schalldämpfer auf die Waffe schrauben.
Ich möchte euch nicht unterbrechen, aber ich muss, weil wir müssen so langsam ein bisschen anziehen, weil wir haben nicht mehr so viel
Zeit. Dann überziehen wir ein bisschen.
Dann überziehen wir ein bisschen. Würdet ihr es, also ich hätte jetzt auf A gesetzt,
Fall, ich sehe das auch total bei A. Cooler Style, wenn The Ascent ein Problem nicht hatte, dann war es Stil und Präsentation. Ja, ist Buggy rausgekommen damals, da war das Team auch noch kleiner. Ne? Und es ist ein Genre, was wir einfach zu wenig haben heutzutage, nämlich der Story-Shooter.
Single-Player,
es soll ja auch eine kompaktere Open World werden. Ne? Also sie übernehmen sich nicht komplett, sondern sagen, ja, ist Open World, aber halt nicht riesig, sondern relativ klein.
Das finde ich einen total spannenden Aspekt. Das ist auch, was wir uns im Interview gesagt haben. Sie wollen, dass du dich in dieser Welt auskennst und zu Hause fühlst. Das finde ich genau einen richtigen Ansatz für so eine Teamgröße,
also
so eine
Art Spiel. Wie Kingdom, also nicht wie Kingdom Come, weil Kingdom Come wird deutlich größer sein, weil da viel Landschaft ist natürlich. Aber genau, es muss ja nicht immer eine komplett riesige Stadt sein, sondern reicht ja, wenn es ein Viertel ist.
Und wenn das gut designt ist und wenn du da dann viele Details hast und vielleicht auch noch eine Story, die dich
irgendwie mitreißt. Ja, und Entwicklung dann, auch erlebst, dass du halt, dann lerne ich halt den Ladenbesitzer von nebenan kennen und dann erlebe ich auch mit, wie der so durch mein Abenteuer hindurch sich verändert.
Und ich möchte nochmal hervorheben, es ist eine Hafenstadt.
Ja.
Das ist auch das cool.
Ist ein cooles Setting.
Also, gelesen hatte, ging bei mir der Kopf dann auch so lang. So, ja, Hafen, das ist irgendwie, ist auch ganz cool.
Als nächstes würde ich zum nächsten Shooter gehen, der, ja, also das war die finale Ankündigung.
Oh.
Und ganz viele Leute waren so, warte, damit endet ihr? Das ist das Letzte, was ihr uns zeigt?
Ja.
Highguard, ein Hero-Shooter, oh mein Gott, was komplett
Neues. Free-to-play?
Free-to-play.
Man muss dazu sagen, es war das Spiel, auf das sich unser Shooter-Experte Phil Elzner wahrscheinlich am meisten gefreut hat von allen Ankündigungen. Auch da wussten wir im Vorfeld schon ein bisschen was, wir wussten, wer das macht. Und das machen halt wirklich diejenigen, die für die besten Shooter in den vergangenen 15 Jahren verantwortlich waren. Der Creative Director davon ist für die besten Missionen von Call of Duty verantwortlich, von Modern Warfare. Die haben die Kampagne gemacht von Titanfall. Phil schwebte auf den allerhöchsten Wolken, dann kam der Trailer bei der Game Awards und er ist wirklich komplett abgestürzt.
Ja, ich meine, du hast halt Leute da dran, die haben an Apex Legends mitgearbeitet, an Titanfall, an Call of Duty, ne? Also durchaus große und erfolgreiche Serien. Ich lese gerade schon im Chat, setz es auf mehr! Oh, nee, Entschuldigung, R zu viel, auf meh. Ja, genau. Und ja, halt noch ein Hero-Shooter, Free-to-Play.
Gut, aber das haben wir uns auch schon gedacht, als hier Ark Raiders angekündigt wurde. Hier
ja, oder
noch
Marvel Rivals oder so. Es kann ja erfolgreiche Hero-Shooter auch geben.
Wenn es gut gemacht ist.
Also,
aber
das, ich sag mal, so dieses mit einer Genremüdigkeit, das ist halt meistens nur eine Illusion, weil wenn halt ein gutes Spiel da drin kommt, dann kommt ein gutes Spiel. Aber jetzt, wo ihr das alles nochmal so aufgezählt hattet gerade mit das Studio, das Studio, das Studio, dann dachte ich so, ja, danach sieht's auch aus. Das habe ich schon gesehen, das habe ich schon gesehen, das habe ich schon gesehen. Und irgendwie dieser Mix ist es dann, wodurch es dann auch irgendwie nicht so raussticht.
Nee, ja, das
also wenn du jetzt, wenn wir jetzt Ark Raiders haben, du guckst dir Ark Raiders an und siehst sofort, dass das was Besonderes ist irgendwie. Mhm. Aber da ist, und ich glaube, das ist tatsächlich, jetzt macht's gerade bei mir Klick, das könnte wirklich dieses Problem sein, so, ja, es sieht eigentlich wie ein Brei aus von allem, was ich kenne in dem Bereich.
Also zumindest das, was wir bis jetzt sehen. Wer weiß, vielleicht ist es am Ende cool.
Ja.
Vielleicht haben sie eine coole Gameplay-Mechanik, die wir da noch nicht kennen, die dann das Spiel zu einem Hit werden lässt. Ich fand
Reiten.
Auch, wir haben schon gesagt, der Name Highguard.
Und das Overwatch ist Highguard. Merkt es keiner. Genau. Ja. Overwatch und Highguard. High, over, ne? Hoch, über und dann Guard und Watch. Also
das ist
Waffe.
So,
das
so
ist, es ist derselbe Spielername. Jetzt wissen wir auch, wann sie mit der Entwicklung angefangen haben, als Overwatch beliebt war. Wahnsinn, oder?
Ja, das ist schon.
Naja, schau mal. Idee auf jeden Fall, weil auch als Highlight der Show absolut. Das war eher so ein, okay, komm, lass mal aus.
Ja, also, ja.
Aber wir reden jetzt noch über unser letztes Spiel, bevor wir zu anderen Themen kommen, die uns noch bewegt haben. Und zwar The Free Shepherd.
Oh, ein Spiel, das erste Spiel in der
das
Show.
Das erste Spiel in der Show.
Das letzte und das erste.
Ja,
Und
das ist ein Spiel, also ja, da hat niemand drauf gewartet, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber ich fand, der Trailer sah sehr wholesome aus. Also es sah einfach wirklich nach einer guten Zeit aus. Die Welt sieht schön aus. Und ich bin halt ein großer Hundemensch. Also ich liebe Hunde. Und nachdem wir in Stray eine Katze spielen durften, habe ich jetzt auch Bock, einen Hund zu spielen. Und es sieht halt auch so aus, als wären da keine Menschen mehr. Zumindest siehst du nie im Trailer irgendwo einen Menschen. Und vielleicht ist das halt auch so eine Welt, wie bei Stray, in der man dann halt diese Welt erkundet und schaut, wie diese Welt aussieht, nachdem die Menschen da nicht mehr sind.
Also, ja, es gibt ja auch so komische Artefakte, so wie Alien-Artefakte.
Ich glaube, da steckt halt in Wirklichkeit so ein Emotional-Damage-Spiel hinter. Also das sieht jetzt total wholesome und schön im Trailer aus, aber ich gehe irgendwie zu 100% davon aus, naja, sagen wir mal 99%, dass es irgendwie schon darauf hinausläuft, dass du am Ende denkst so, also wie halt bei Stray auch.
Aber noch ein wichtiges Argument, man kann sich als Hund so auf dem Rücken drehen und wälzen, ja, im Gras. Ja, das ist
voll süß. Und
es kommt niemand und streichelt dich.
Und es hat bei den Game Awards die Hunde-Law aufgemacht, weil uns ist aufgefallen, dass es sehr viele Hunde gab dieses Mal. Also wir haben vier Hunde gezählt, aber nur eine Katze.
Vier Hunde inklusive Exodus.
Die Zeit der Katzen ist vorbei.
Und eine Katze nur.
Hast du den Wolf bei Exodus als Hund gezählt?
Ja, das zählst du nicht als Hund.
Okay. Als Companion.
In Tomb Raider gab es auch einen Hund, der zählt aber nicht. Okay. Wolf meine ich, der zählt.
Wo würdet ihr das hinsetzen? Auf B, oder?
Ja.
Hast du es für alle?
Wirklich so hoch? C?
Ja.
Also ich glaube, es schon hoch.
Also spielst du einen Schäferhund, der Schafe eintreibt in einer verlassenen, traurigen.
Es ist halt, wie gesagt, was anderes als der Rest der Spiele.
Guck mal, der Hund.
Ja, dann lass es bei. Ja, dann ist es okay.
Ich bin mir sicher, der hat halt nur diese eine Aufgabe und dann muss er sich davon lösen. Dann muss er dich näher stellen.
Ich interpretiert da sehr viel rein in dieses Spiel.
Nein, aber ich stelle mir auch diese Schafe-Hüten-Mechanik tatsächlich. Das kann schon interessant sein. Es kann furchtbar nervig sein, wenn die Schafe nicht tun, was du machst. Aber grundsätzlich.
AK. Okay. So, Estier, hallo?
Ja, wir haben AK im Chat, also kann ein Spiel mit einem Schäferhund. Es gab auch ein Spiel mit einem Corgi, muss man dazu sagen. Das haben wir aber leider. Ja. Wir können leider tatsächlich nicht alle Spiele abdecken. Ich habe auch schon ein paar Namen im Chat gelesen.
Tut uns leid.
Denen wir uns jetzt nicht widmen konnten. Aber wir mussten eine Auswahl treffen.
Ja.
Wir müssen uns
Solasta würde ich trotzdem auf A setzen.
Über Solasta werden wir auch nochmal sprechen im Dungeons & Dragons Talk, weil das ist ja ein D&D-Spiel. Da geht es auch nochmal mehr um Warlock. Aber jetzt haben wir noch vier Dinge,
und ich
über die
würde
wir sprechen müssen.
Mit dem ersten Ding, also mit einem Hund weitermachen, der auch noch vorkam, und zwar der Dog von Miss Piggy. Und Miss Piggy hat, finde ich, Geoff Keighley komplett die Show gestohlen. Also,
S-Tier.
Miss Piggy ist S-Tier. Ich habe heute Morgen diese Game Awards auf dem Handy schon mal ein bisschen durchgeskippt, das Video, und bin tatsächlich direkt an die Stelle gesprungen, aus Versehen, wo ich wusste es ja nicht, wo Miss Piggy singt.
Ja.
Über die Game Awards. Und dieser Refrain ist ja mit voller Selbstironie gesungen. The Game Awards will never let you down.
Ja.
You wish.
Das ist so funny, auch da wieder, dass sie sich halt so selber nicht zu ernst nehmen. Fand ich schön.
Das hat sich ja auch durch die gesamte Show gezogen. Ne? Ja. Also sowohl in den Werbeclips, also der wirklich, man kann über Microsoft sagen, was man möchte, aber der Game Pass. Spot war
der
super.
Wo sie mal so nebenher enthüllen, auch dass Gears of War nächstes Jahr kommt.
Ja. Genau.
Mit Coming
auch
2026.
Toxic Commando, Another Zombie Game. Ja. Ich finde immer, wenn Menschen Selbstironie haben, ist das immer ein sehr, sehr feiner Charakterzug. Das hat mir auch bei den Game Awards sehr, sehr gut gefallen. Und natürlich Miss Piggy war Königin. Ja. Das muss man einfach sagen.
Miss Piggy ist immer Diva Königin.
Ja.
Auf jeden Fall. Also ich würde es auch auf S setzen, weil es ist halt einfach, es hat Spaß gemacht, es hat diese Show aufgelockert, das war gut. Etwas, was mich persönlich ein bisschen enttäuscht hat, war der Auftritt von Dan Houser.
Dan Houser, das ist der Autor der GTA-Spiele, ne? Jemand, der Dinosaurier-große Fußstapfen in der Gaming-Historie hinterlassen hat. Er tritt bei den Game Awards auf. Geoff Keighley sagt, er hat ein neues Studio, bei dem er gerade an zwei Open-World-Spielen arbeitet. Und jetzt Dan Houser liest die Nominierten vor für irgendeine Kategorie.
Ja, das war so
was
schade.
Was ist denn bitte los? Also ja, es ist schön, dass er da ist. Es ist schön, dass es gab ja vor kurzem auch ein großes Interview mit ihm zu sehen, wo er unter anderem erzählt hat, dass Rockstar an einem Mittelalter-Open-World-Spiel gearbeitet hat oder zumindest konzeptionell überlegt hat, eins zu machen. Wo ich jetzt schon denke, hey, vielleicht macht er es jetzt. Ne, jetzt kann er ja jetzt raus bei Rockstar. Aber er sagt nichts, gar nichts. Es wird nur so geteased und dann
absoluter D-Move.
Dan Houser, die.
Ja, es war sehr schade.
Ich weiß nicht mehr, ob er was dafür konnte oder so. Man hat auch wirklich gemerkt, dass er sich auf dieser Bühne nicht so wirklich wohlgefühlt hat.
Kein Publikum.
Was war einfach eine Quatschidee, ihn da hinzustellen. Also egal von wem, egal wer sie hatte.
Also eben, das finde ich nämlich auch, weil dann ist es sehr künstlich. Ja. Wenn er jetzt auch was zu erzählen hätte oder wenn, ne, ist ja egal, ob es jetzt ein neues Spiel ist oder eine andere Geschichte, die er mitbringt. Wenn er einfach nur dasteht, um die Nominierten vorzulesen.
Um nur da zu sein. Schade. Da fand ich die Schauspieler vom Street Fighter deutlich unterhaltsam.
Das war sehr viel. Auch ein Jason Momoa, der da richtig einfach Stimmung gemacht hat.
Ja.
Das war cool. Also war allgemein, klasse. Die ganzen Stars, die wir heute gesehen haben, waren für mich ein Highlight. Ob es ein Lenny Kravitz war, den man nach dem James Bond-Spiel gesehen hat und der dann perfekt in die Musikkategorie übergeleitet hat, was ich einfach sehr charmant gestaltet fand.
Ja. Auch dass halt quasi die Gewinner wieder des Vorjahres den Preis für das beste Spiel des Jahres überreicht haben, so ein Staffelstab-Übergabe.
Das
war nett, aber bei Dan Houser hat es irgendwie nicht gepasst.
Ja. Aber
Ja. Er soll mal sein nächstes Spiel zeigen, dann bei den Game Awards.
Dann gehen wir weiter.
Kommt vielleicht auf S-Tier. Ja, wer weiß.
Hören wir dir zu.
Das könnte S-Tier sein.
Ja.
Jetzt, wir haben gerade schon Musik gesagt und ich habe etwas, was ich unbedingt auf diese Tierliste packen wollte oder besser gesagt jemanden und zwar den Flötenspieler Petro Justache oder Petro Justache, das ist wirklich ein bekannter Musiker, der ist seit 2017 im Orchester der Game Awards und dieser Mann hat, als die ganzen Soundtracks gespielt wurden, so abgerissen, weil er hat jedes Mal, wenn die Kamera auf ihn geschwenkt ist, ein neues Instrument in der Hand gehabt. Und ich dachte mir, wo nimmt er die alle her? Also ich habe ein Interview mit ihm gesehen von letztem Jahr, da meinte er, er hatte 7 verschiedene Instrumente am Start.
Das waren aber dieses Jahr mehr, oder?
Das waren dieses Jahr definitiv mehr.
Vor allem
mehr.
Instrumente, die ich noch nie gesehen habe.
Und auch innerhalb von Sekunden hergezaubert.
Ja, und er baut auch, das steht auch gerade im Stream, er hat diese Rohrflöte wohl selber zusammengebaut. Er ist Instrumentenbauer, das ist wirklich, also der Mann ist 66 Jahre alt und er ist eine Legende. Er heißt Flutguy, also er ist auch schon Meme in der Game Awards.
Ja, also wenn wir ein S-Plus hätten.
Ja, also ich würde ihn nicht höher setzen als Miss Piggy und Miss Piggy steht schon auf S.
Aber ich würde Miss Piggy und der Flötenschlumpf sind ein Niveau.
Man muss auch generell sagen, da sie ein Orchester ja hatten bei den Game Awards live vor Ort, zu dem er gehört, wie sie Musik eingesetzt haben, für Claire Obscure, für die anderen Ankündigungen und sowas, was gerne auch noch mehr gemacht werden kann, war super.
Ja, ja. Also eine es hat auch mal gezeigt, welche Bedeutung Musik mittlerweile für Spiele haben.
Genau, Spielemusik, auch die ganzen Spielemusik-Konzerte, die wir inzwischen sehen, zu The Witcher, zu Kingdom Come, zu Claire Obscure,
was noch kommt. Ich sage, Tickets bekommen für das Claire Obscure-Konzert, das war nicht leicht.
Aber du hast es geschafft.
Ich habe es geschafft.
Und du fährst dafür extra in die Schweiz.
Ja, schön in der Schweiz.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich fand es auch cool, wie sie Musik eingesetzt haben. Und jetzt ist halt die Frage am Ende. Wie fandet ihr denn die Game Awards insgesamt als Show? Wenn ihr die jetzt da einranken müsstet.
Also ich bin tatsächlich bei einer A. Also gerade wenn man jetzt nochmal sich das alles anschaut, über wie viele coole Spiele wir hier gesprochen haben. Es war, ehrlich gesagt, 3,5 Stunden am Stück das zu schauen, war hinten raus schon ermüdend. Wenn man sich das aber nochmal für sich so aufteilt, dann gerade auch im Vergleich zum letzten Jahr, wo ich es schon echt müde fand. Ich fand die Opening Night Live katastrophal dieses Jahr tatsächlich. Mhm. Und da muss ich jetzt wirklich sagen, das waren coole Spiele, es war viel Selbstironie, das hat für mich sehr, sehr viel gepasst. Ja. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Gameplay gewünscht, aber A-, B+, da schwank ich so.
Ich bin mehr bei B. Also die Qualität von den Spieleankündigungen war richtig gut, keine Frage. Aber das ist mehr so dieses Gesamtkonzept. So, es ist mir zu lang, viel zu lang. Und ich wünschte mir halt auch einfach, dass Entwickler, Entwicklerinnen mehr zu Wort kommen würden. Das ganze Ding dürfte für mich irgendwie 2 Stunden
weniger sein. Weniger Trailer, weniger Werbung, mehr Awards. Also fände ich halt eine
weniger
bessere Aufteilung.
Weniger Geld für Joff.
Weniger Geld für
mehr
Joff.
Gameplay. Mehr Gameplay. Also das ist, ja. Aber da kann jetzt diesen speziellen, das ist halt ein Problem, das ich allgemein habe. Ist vielleicht auch ein bisschen unfair, aber ich möchte einfach dieses Exempel statuieren. Irgendwie muss an dem Konzept nochmal gearbeitet werden für mich. Aber es scheint ja für sehr viele Leute so zu funktionieren. Aber so für mich persönlich ist es trotzdem eine B.
Ja,
also ich habe heute extra meine Grumpy Cat Socken angezogen, weil ich mir dachte, oh mein Gott, was wird das wieder für eine langatmige Show? Nee, stimmt ja gar nicht. Wir wussten ja schon im Vorfeld, dass es ganz viel wird. Ich würde sie auch nicht auf S setzen. Die Fing Show ist S.
Ja, natürlich.
Also unsere eigene Show ist immer S. Das ist immer S+. Ein besonderes S in unseren Herzen. Ich hätte jetzt auch A oder B gesagt.
Ja, es ist
nicht niedriger, weil es tatsächlich eine gute Show war. Ja. Sie ist langatmig, sie handelt Kategorien auch immer noch teilweise
lieblos
ab. So bestes Strategiespiel, bestes Mobile Game. Ah ja, E-Sport haben wir auch noch, das schieben wir in die Pre-Show, das juckt eh keinen. Ja, stimmt, aber dann machst du einfach nicht. Ne? Ja. Aber du willst ja trotzdem, dass du restreamt wirst von E-Sport-Größen und Influencern. Also, all das sind Dinge, die wir seit Jahren kritisieren, die sich auch, glaube ich, nie ändern werden, solange Jeff Keighley diese Show macht. Aber grundsätzlich von den Spielen, auch von den Überraschungen, die drin waren. Wir haben 2 Tomb Raiders gesehen, wir haben 2 neue Star Wars Spiele, davon 1 halt neues KOTOR. Wir haben selbst so Sachen wie dieses Mega Man, ja, was ja für Leute, die Mega Man mögen, scheinbar ein großes Ding ist. Es war schon eine gute Show.
Ja.
Ja, okay, komm, weil es halt so grundkonzeptuelle Probleme sind. Ich würde auch mit A mitgehen.
Und nachdem ich ja auch schon wieder gesehen habe im Chat, wie viele Kollegen sich hier darüber beschweren, dass ich ihr Lieblingsspiel nicht höher gerankt habe oder so. Ich wurde schon in diverse Büros bestellt, weil ich jetzt Tomb Raider schlecht einsortiert habe.
Ja, komm, also es sind halt prinzipiell Probleme, die ich teilweise mit der Show
also
habe.
Also für die Game Awards. Ja. Insgesamt als Show wahrscheinlich eher eine
Es ist schon zwei Ligen unter der Fink-Show, aber im Game Awards-Kontext war es schon.
Das ist halt auch ein Benchmark.
Aber Maurice Weber und Ann-Kathrin Kuhls sind halt einfach schwer zu ersetzen.
Das stimmt. Ja?
Da können sie 5 Jeff Keighleys auf die Bühne stellen
als
und 5
Puppen.
Miss Piggies.
Ja, sogar wenn sie als Puppe hinstellen würden, als Fingerpuppe, wäre es nicht dasselbe.
Es wäre nicht dasselbe.
Ja. Nee. Aber ich würde sagen, jetzt schaut euch das einmal nochmal an. Wir sind zeitlich schon ein bisschen drüber. Deswegen schaut einmal nochmal drüber. Seid ihr damit zufrieden? Würdet ihr damit mitgehen? Ich weiß im Chat, es gibt sehr viele Meinungen. Diese Spiele, das ist sehr subjektiv zum Teil gewesen. Aber gibt's noch irgendwas, wo ihr sagt, das muss unbedingt noch getauscht werden? Oder
ich bin an sich zufrieden, aber Divinity bin ich immer noch bei S.
Divinity auf S?
Nee.
Wie gesagt, dafür war der Trailer, glaube ich, zu gorig, um ihn, also meiner Meinung nach.
Er war halt, auch, ja. Aber ja, ich meine, es ist das neue Larian-Spiel.
Ja.
Also so, ich sag mal, emotional bin ich bei dir,
also
und wir gehen dahin nach sachlichen
Argumenten. Ja, aber wir haben ja auch bei anderen haben wir mit einbezogen, wer es halt macht, was dahinter steht, und bei hier habt ihr halt nur gesagt, ja, der Trailer.
Ja, du hast schon, okay, komm, ich bin bei dir, geh auf S. Wir gehen auf S mit Divinity, das ist unsere letzte Änderung an diesem ultimativen, sachlichen und nüchtern
A,5 gäbe.
Dann erstellt Ranking. Dann
aber das neue Tomb Raider würde ihr nicht noch auf B setzen, oder?
Nee. Welches Tomb Raider?
Das neue Tomb Raider. Ja.
Welches neue Tomb Raider?
Das Catalyst.
Ja. Was? Auf B?
Okay, ja, wegen Open World.
Ach so, stimmt, wegen Open World, ja.
Okay, komm, okay, setzen wir auch noch drauf.
Okay, aber dann...
Also, Dan Hauser ist eigentlich auch ganz cool.
Weil also ist er, aber nicht in seiner Rolle.
Es geht ja nur darum, dass ich nicht sterben muss am Montag.
Ja, okay. Finde ich fair.
Ja, na gut. Okay.
Wir wollten dich schon behalten.
Ja. Ich glaube, wie gesagt, wir werden es nie allen recht machen können, aber darum geht's auch nicht, sondern es ging darum, dass wir ein bisschen diskutieren, dass wir nochmal Revue passieren lassen. Was gab's denn da gestern alles in diesen Game Awards? Das war eine ganze Menge. Wir könnten diesen Talk, glaube ich, noch ewig weiterführen.
Die ganze
Nacht.
Nur so ein
Gefühl, die ganze Nacht. Aber ich freue mich, dass wir es überhaupt jetzt schon diese Zeit gemacht haben. Also 1,5 Stunden definitiv besser als 1 Stunde. Vielleicht nächstes Jahr dann 2. Mal schauen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr darauf Bock hättet. Und ich sage danke an euch. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Dankeschön.
Mit eurer Expertise.
Danke.
Hat Spaß gemacht. Moderieren.
Nächstes Jahr dieser Talk länger als die Game Awards.
Oh.
Das wollen wir niemandem antun.
Ich meine, eine Pizzalieferung zwischendurch.
Oh ja.
Oh ja, eine Pizzalieferung zwischendurch wäre gut.
Ja.
Aber deswegen würde ich sagen, wir verabschieden uns. Vielen, vielen Dank, wie gesagt, dass ihr dabei wart. Auch vielen Dank an euch im Chat, dass ihr so fleißig mitgeraten habt, beziehungsweise fleißig auch mitplatziert habt bei unserer Tierlist. Schreibt auch gerne nochmal dazu, ob ihr zufrieden seid mit unserem Ergebnis. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit einem Spiel, das bei uns auf D gelandet ist. Und zwar Warlock, beziehungsweise wir reden allgemein über D&D-Spiele. Bis gleich. Ciao, ciao. We'll be right back.